Willkommen bei C-Radar, dem Chaos-Radio Darmstadt. Und wir werden uns heute über die Meta Rhein-Main Chaos Days, die dieses Wochenende sein werden, unterhalten. Wir haben nämlich schon einige Gäste hier, die die Meta Rhein-Main Chaos Days besuchen werden. Und wir werden mal die Gäste ausfragen, was sie auf der Veranstaltung vorhaben. Des Weiteren werden wir mal einen kurzen Abstrich über das Programm machen, was ihr euch natürlich auch im Internet anschauen könnt, aber das werden wir gleich genauer erläutern. Und als quasi dritten Punkt werden wir noch ein bisschen die aktuell hessische Wahl beleuchten. Aber um quasi der Sache noch etwas mehr Atmosphäre zu geben, haben wir heute was ganz Interessantes geplant, oder Lars?
Naja, was man so interessant nennt, wir wollen heute 8-Bit-Musik spielen, weil bis 8 zählen ist am spaßigsten. Und 8-Bit, ne, das passt fast wie 8 Byte, nur dass es ein bisschen kleiner ist. Nein, das ist eine Musikrichtung, die mögen wir offensichtlich alle. Morgen Abend spielen auch die Pornophonik auf den Meta Rhein-Main Chaos Days. Wie wir alle wissen, benutzen den Gameboy und der macht was? Genau, 8-Bit-Töne. Deshalb haben wir beschlossen, wir versuchen heute mal den größten Teil der Sendung einfach mal auf 8-Bit runterzuschleifen. Was jetzt nicht heißen soll, dass wir komisch anfangen zu reden, sondern wir spielen einfach nur 8-Bit-Musik. Genau, und damit fangen wir einfach mal an. Die erste Runde ist von Pornophonik und ich hoffe, ihr habt viel Spaß.
Hallo, hallo. Da sind wir auf der anderen Seite dieser coolen 2-8-Bit-Titel. So, und jetzt haben wir einen Radiogast. Einen wunderschönen guten Tag. Wen habe ich denn da gerade am Telefon?
Ja, mein Name ist Jörg Schilling.
Ah, hallo Jörg. Ich gehe mal davon aus, du rufst an, weil du auf den MMCDs da sein wirst.
Wenn wir noch irgendwie es schaffen, eine Mitfahrgelegenheit zu kriegen oder im Notfall eine Bahnkarte zu kaufen, ja. Das ist alles noch ein bisschen chaotisch, aber es ist ja auch ein Chaos-Event, ne?
Ja, das ist richtig. Okay, du sagst eine Bahnkarte. Von wo aus möchte denn Jörg zu den MMCDs kommen?
Aus Berlin.
Oh, okay, das ist natürlich eine ganz gute Strecke. Und es passt eigentlich auch nicht so wirklich zu den Meta Rhein-Main Days.
Ja, und da vor einer Woche mein VDSL-Modem gestorben ist, bin ich also auch ziemlich hilflos, aber ich hoffe, dass der Alexander Morlang, der auch dahin will und auch bei Focus arbeitet, wo ich auch arbeite, es schafft, morgen da eine Mitfahrgelegenheit zu organisieren. Irgendwie wird schon klappen.
Ja, was mich noch interessieren würde, ist, ich meine, du wirst ja dann auch nicht ohne Grund zu den Meta Rhein-Main Chaos Days nach Darmstadt kommen. Das sind ja doch ein paar Meter.
Ja, na, ich bin eingeladen worden, einen Vortrag zu halten und das mache ich eigentlich auch gerne.
Ah, das klingt natürlich nicht schlecht. Ich gehe mal davon aus, das war Goffe, der war da ganz fleißig, der hat ziemlich viele Leute eingeladen. Zu welchem Thema hast du denn einen Vortrag vorbereitet?
Zum Thema Geschichte von OpenSolaris.
Also quasi die Open-Source-Lösung einer doch nicht gerade günstigen Unix-Version.
Was heißt nicht gerade günstigen? Es ist letztendlich die Open-Source-Version des offiziellen Unix. Und also ich finde, dass OpenSolaris eigentlich ein sehr schickes Betriebssystem ist.
Ach, das war jetzt auch keine Kritik, das war nur eine generelle Erläuterung, dass das in diese Richtung tendiert. Ich meine, ja, was natürlich jetzt noch eine Frage wäre, ist, hast du einfach nur mal spezielle Basics in dem Vortrag oder wird das schon was einen spezielleren Bereich abdecken?
Also ich will mal so ein bisschen Hintergründe geben, angefangen in den 70er Jahren, wie AT&T halt mit Unix angefangen hat, wie es in der Anfangsphase schon mal mehr oder weniger Open Source war und wie dann halt die Entwicklung Ende der 80er Jahre halt bewirkt hat, dass die meisten Firmen weg sind von Open Source und was es dann letztendlich alles passiert ist mit Sun und Solaris, bis daraus dann wieder Open Source werden konnte. Es hat ja, wenn man etwas erstmal zwischenzeitlich Closed Source gemacht hat, dann hat man ziemliche Probleme, wenn man das rechtlich wieder alles in Ordnung bringen will, sodass man tatsächlich in der Lage ist, ohne dass man von irgendjemandem gerichtlich belangbar ist, dass man tatsächlich so ein großes Stück für ein Betriebssystem auch Open Source machen kann. Das ist ja nicht einfach.
Also im Prinzip ist es erstmal ziemlich viel Unix History drin.
Ja, und dann will ich halt auch ein bisschen noch erzählen, wie Open Solaris im Augenblick in der Community läuft, wie die Zusammenarbeit mit Sun funktioniert und was es da alles schon für Aktivitäten gibt und wie man da vielleicht auch mitmachen kann, wenn man Lust dazu hat.
Ja, das klingt ja echt super. Was dann natürlich noch ein bisschen fraglich ist, ist, wenn unter welcher Lizenz steht denn jetzt Open Solaris? Gibt es da eine gesamte, wo das komplette Paket drunter existiert oder werden da die gewissen Teile alle einzeln?
Na, also wenn du jetzt Open Solaris ist, was vom, wenn ich mit erstmal das Wort Open Solaris nehme, war es noch vor einigen Jahren relativ gut definiert. Sun hat leider einen großen Fehler gemacht und jetzt eine Distribution angefangen, die sie auch unter dem Namen Open Solaris verteilen, was die Sache sehr schwierig macht zu verstehen. Aber im Prinzip ist erstmal Open Solaris der, aus meinem Verständnis her, der Quellcode von dem Basissystem. Das heißt also in etwa das, was also auch bei den BSDs zu dem Basisbetriebssystem-Block gehört.
Okay.
Und bei den BSDs ist es ja auch so, dass die nicht komplett in der BSD-Lizenz sind. Die BSD-Leute haben ja zum Beispiel den Compiler noch unter der GPL, weil sie halt auch nichts anderes haben als den GNU-Compiler.
Mhm.
Und die haben allerdings auch sehr gut darauf geachtet, dass also fast nichts außerhalb der BSD-Lizenz da ist. Bei dem Open Solaris Basissystem ist es schon so, dass da noch ein paar andere Sachen unter anderen Lizenzen sind. Aber der wesentliche Teil von Open Solaris ist schon unter der einheitlichen Lizenz, nämlich der CDDL. Und es ist eine Lizenz, die seit dem Ende Januar 2005 auch von der Open Source Initiative als eindeutig freie Open Source Lizenz anerkannt ist.
Okay, das hört sich doch schon mal gut an, wenn da eine Gesellschaft im Open Source Bereich sagt, jo, die akzeptieren wir, die ist richtig schön offiziell.
Und die Lizenz gehört auch zu den 6 bevorzugten Lizenzen, die jetzt von der Open Source Initiative genannt werden, weil die wollen nämlich auch sehen, es gibt ja relativ viele Open Source Lizenzen leider, dass sie die Leute dazu anhalten, sich möglichst aus einer kleinen Anzahl von Basislizenzen, die so die wesentlichen Grundideen, die man hinter Open Source Software eventuell verfolgen möchte, abdecken. Da haben sie sich halt 6 Lizenzen ausgedacht und also ausgesucht aus den vielen anerkannten Open Source Lizenzen und da gehört die CDDL auch dazu. Halt unter anderem halt auch, weil dadurch, dass Open Solaris ein ziemlich großes Paket ist, natürlich auch relativ viel Software unter dieser Lizenz inzwischen steht.
Was wäre denn noch ein interessanter Punkt auf den MRM-CDs, den entweder du zur Verfügung stellst oder den du auf jeden Fall besuchen möchtest?
Ach, ich wollte mir gerne mal den Vortrag von dem Menschen von NetApps anhören und vielleicht auch danach ein bisschen mit ihnen reden, weil ich von NetApps schon einiges gehört habe. Die haben ja jetzt einen Rechtsstreit gegen Sun angefangen und da wäre es doch vielleicht mal ganz lustig, zumal also auch noch ein Sun-Mitarbeiter auch einen Vortrag da am Wochenende hält, wenn man sich vielleicht mal zusammensetzt und mal darüber redet, wie NetApps-Leute das sehen.
Ja, dafür haben wir natürlich dann auch eine richtig schöne große Catering-Ecke, wo sowas möglich ist.
Das interessiert mich vor allen Dingen deswegen, weil NetApps nämlich Sun wegen angeblicher Patente versucht zu belangen, die man eigentlich löschen müsste, weil ich eine Diplomarbeit geschrieben habe, die älter ist als die NetApps-Patente und letztendlich die Grundidee für ein Copy-on-Write-File-System bereits enthält. Und die NetApps-Leute behaupten ja, sie haben die Basisideen, die man für Copy-on-Write-File-Systeme braucht und meinten deswegen halt, dass ZFS ein Problem hat bei Sun.
Okay, das macht mich dann schon mal sehr neugierig und ich bin dann auch mal wirklich gespannt und da ich ja quasi so 0815 Standard-Nerd bin, gehe ich mal davon aus, dass da noch sehr viele andere sehr interessante, sehr interessierte Leute auf der Veranstaltung sein werden. Dann drücke ich dir fest die Daumen, dass du das mit diesem Mitfahrgelegenheit-Zugticket irgendwie noch auf die Reihe kriegst. Und hoffentlich sehen wir uns morgen.
Ja, ich denke auch, ich hoffe schon, dass das klappt. Also ich bin ja halt auch ein chaotischer Typ und auch jemand, der gerne etwas auf den letzten Drücker macht. Allerdings so spät habe ich bisher noch nie eine Reise geplant. Mal sehen, was draus wird. Ich hatte halt so die Hoffnung, dass schon irgendeiner von den Berlinern, die da hinfährt, noch einen Platz frei hat. Aber das hat ja offensichtlich mit der Organisation erstmal nicht geklappt. Aber ich denke schon, es wird schon irgendwie klappen.
Alles klar. Vielen Dank für den Anruf. Und ja. Wie gesagt, ich denke, wir sehen uns morgen.
Gut, dann bis morgen.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, genau. Wir sind immer noch zu erreichen. Wir sitzen hier im Studio und solltet ihr zufällig uns mitteilen wollen, warum ihr zu den Meta-Rhein-Main-Chaos-Days fahrt, solltet ihr einen Vortrag halten oder halt auch nicht und uns über interessante Vorträge hier einen Vortrag halten wollen, dann könnt ihr uns natürlich immer noch direkt im Studio anrufen unter der altbekannten Nummer in Darmstadt. Das ist 06151
87
00
100.
Ja, wir warten auf euch. Wir haben hier einen ganzen Telefonhybriden. Er wartet tatsächlich den ganzen Tag nur auf euch.
Und da sind wir wieder und wir haben jetzt einen Studiogast. Wen haben wir denn hier?
Ich bin's, der Philipp aus Münster vom Chaostreff Münster Osnabrück.
Hey, die Stimme kenne ich, dich hatten wir hier schon mal on air.
Zweimal schon, ja.
Ich bin begeistert. Wir schaffen es doch wirklich, die Leute wieder zu uns zu ziehen. Philipp, ich gehe mal davon aus, du möchtest auch zu den MRMCDs kommen.
Ja klar, natürlich. Also ich wurde mehr oder weniger verpflichtet zu kommen, von daher...
Verpflichtet, nachher ein bisschen gezwungen, aber freundlich gezwungen.
Freundlich, sehr freundlich, ja.
Ja, Philipp, warum bist du denn quasi gezwungen worden?
Ich wurde angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, ein bisschen wieder mitzuhelfen, wie letztes Jahr, weil das hat letztes Jahr relativ gut funktioniert und dann haben wir uns gedacht, machen wir dieses Jahr nochmal so.
Okay, also quasi bist du bei der Organisation tätig.
Genau.
Das hört sich super an. Und welchen Part machst du denn da?
Zwei Sachen. Ich unterstütze so ein ganz bisschen bei dem CERT-Team, also dem Chaos Emergency Response Team. Das ist praktisch die Sanitätereinheit vor Ort. Und ich organisiere die Kassen als externer Kassenbeobachter und Organisator.
Also extern bedeutet, du bist die neutrale Position, die zwischen den ganzen Veranstaltern in der Mitte sitzt und Recht hat.
Genau der. Ja, Recht haben vielleicht nicht immer, aber versucht's.
Das ist doch eine Position, die man anstrebt. Man will doch per Default Recht haben.
Ja, man kriegt es aber von allen dann über den Rübe. Aber was soll's, das läuft, denke ich, ganz gut.
Ja, okay, das Chaos Emergency Response Team hörte sich dann auch noch sehr interessant an. Da haben wir ja auch noch schon 2-3 Sendungen drüber gemacht und schon öfter mal erwähnt. Welchen Part kannst du denn da übernehmen? Was hast du denn da für eine Grundbildung, dass du beim CERT mitspielen kannst?
Ich mache jetzt gerade für die MMCDs mache ich hauptsächlich organisatorischen Einsatz. Also das heißt, dass ich sorge dafür, dass der Saniraum in Ordnung ist, dass wir unsere Verbandszeugs und so, unser Notfallkoffer alles unten steht und dass immer jemand erreichbar ist, falls wirklich mal was passieren sollte.
Wie viele Verletzte gibt es denn so auf so einen Meta Rhein-Main-Chaos-Days im Durchschnitt?
Annähernd null. Also das ist, man kann mal Pech haben. Wir hatten letztes Jahr an einer Stelle ein bisschen Pech, aber das ist eigentlich, hält sich alles im Rahmen.
Das heißt, der Job ist eigentlich ziemlich langweilig. Was macht man dann den ganzen Tag?
Also die CERT-Leute, die sind eigentlich ganz normal, gerade weil wir so eine kleine Veranstaltung sind, in dem Sinne sind die CERT-Leute ganz normale Kongressbesucher, die halt nur ein Notfalltelefon dabei haben, dass falls jemand die 112 überdeckt ruft, ja, dass dann jemand hingerannt kommt.
Naja, also wir wollen ja jetzt mal nicht die Veranstaltung runterspielen, also mit kleinen, also ich meine...
Im Gegensatz zum Kongress, der 3, vielleicht 4.000 Mal in seinen Höchstzeiten hatte, sind dann die erwarteten 250 dann doch relativ.
Das ist nur eine Größenordnung, da muss man nicht beleidigt sein.
Genau. Ja, aber also ich bin da jetzt auch nicht beleidigt, aber ich meine, das Problem ist, es gibt ja Leute, die hören uns, habe ich jedenfalls gehört. Und wenn die uns zuhören und dann hören, ach, das ist eine kleine Veranstaltung, ja, brauche ich ja gar nicht hinzugehen, das sind ja nur Leute, die sich gegenseitig kennen. Nein, das ist eine Veranstaltung, wo man sich auch kennenlernen kann, wo man auch mal ein bisschen quasi mit der Masse mitschwimmen kann und auch mal ein bisschen gucken kann, was die anderen so machen und dann da entsprechend
ja.
Gleichgerichtete findet.
Besonders das Tolle, was ich an den MM-CDs jetzt wirklich schätze, ist gerade, dass es, ja, jetzt sage ich wieder relativ klein ist, aber das heißt, man kommt sehr schnell mit anderen Leuten im Gespräch, weil das nicht, absolut nicht überlaufen ist. Das heißt, man findet an vielen Stellen einen freien Stuhl, kann sich dabei setzen, wenn jemand ein interessantes Projekt mitgebracht hat und kann sich umfassend informieren beziehungsweise mit den Leuten drüber unterhalten. Und ich meine, allzu viel kostet der Eintritt ja auch nicht. Das heißt, ich denke, das kann sich jeder leisten.
Ja, Eintritt ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ich meine, du machst die Kasse. Kannst du uns denn auch mal kurz erläutern, was ich investieren muss, um bei den MRM-CDs da zu sein?
Also es ist nicht je nachdem dran, wie du da sein möchtest. Möchtest du das ganze Wochenende da sein, dann kostet das nur 23 Euro. Das ist, also für einen Kongress ist das mit dem, für einen Kongress mit dem Umfang ist das relativ, also sehr wenig. Da ist sogar noch für 5 Euro eine Kaffeeflat dabei. Also die sind in den 23 Euro schon inklusive.
Oh, das klingt ja super. Das heißt, ich kriege Kaffee umsonst?
Ja, so viel du willst. Und eine eigene Tasse. Das ist das Schöne daran.
Quasi, also so ein Plastikbecher oder?
Nein, schon eine Pornotasse, also eine richtig vernünftige. Wo wir bei Porno sind, ihr habt, denke ich, schon erwähnt, dass morgen Abend Pornophonik auftritt.
Also ich denke so ganz beiläufig wurde es mal 200-300 Mal oder so.
Nein, schon mal. Also ich muss dir widersprechen, ich habe es einmal erwähnt, am Anfang.
Naja, wir hatten ja die MMCD schon 2-3 Mal angekündigt hier über den Sender und da ist das schon mal.
Wie auch immer, es gibt auf alle Fälle Tageskarten, das möchte ich nochmal besonders hervorheben. Also wer nur einen Tag kann, beziehungsweise halt wer erstmal nur reinschnuppern möchte, der kann sich gerne beim ersten Tag oder für den Tag, wo er da ist, eine Tageskarte kaufen. Die ist dementsprechend auch günstiger, je nach Tag.
Wie definierst du denn günstiger? Sagen wir mal, mich hätte jetzt dieser Solaris-Vortrag interessiert, weil das war eben sehr interessant. Dann müsste ich dann Samstag mal vorbeikommen. Was kostet denn Samstag?
Ich glaube, der Samstag kostet 10 Euro. Das hatten wir so abgemacht, weil der Samstag der längste Kongresstag ist. Das heißt, der kostet als Tageskarte ein bisschen mehr als der Freitag oder der Sonntag. Ich sehe gerade, wer reingekommen ist, und zwar einer der Mithauptorganisatoren, Gowa. Hallo.
Hallo, schönen guten Abend. Ich habe es endlich geschafft, ja.
Ja, die Begeisterung kennt kaum Grenzen. Goffer, kannst du uns denn die Tages...
So kannst du doch nicht deine Gäste behandeln.
Goffer, wie waren die Spaghetti?
Ja, Spaghetti haben wir jetzt noch nicht. Wir müssen gleich Pizza bestellen, glaube ich.
Ob die Pizzaboten Radar hören? Könnt ihr mal eine Ladung vorbeibringen? Wir sitzen hier im, wie heißt das, Stäubenplatz 12?
Ja, im Stäubenplatz, genau.
Genau, ihr könnt euch auch schon mal merken, Meter Rhein-Main Chaos Days im Piloti-Gebäude ist Hochschulstraße 10. Da kann dann jeder vorbeikommen und Pizza abliefern. Aber wir haben auch ein eigenes Catering, oder Goffer?
Wir werden wieder Catering vor Ort haben. Das heißt, wir werden die Nerds also verpflegen von morgens Frühstück über Mittagessen, abends Nachtsnack. Und die Nerds, also Leute aus dem Chaos-Umfeld, sind ja bekannt dafür, dass sie Clubmate trinken. Also ein Teegetränk, ein Mate-Extrakt-Getränk mit sehr viel Koffein. Und davon haben wir auch ausreichend. Und ja.
Ist das Catering so wie letztes Jahr? Grill aufstellen und dann Tzatziki dazu, oder?
Genau, also wir haben, glaube ich, jede Menge Gyros bestellt. Ich glaube, Menge 80 Kilo. Ja, das ist schon viel. Und das ist besonders viel, wenn wir das morgen vom Metzger abholen und das in Wann antransportiert wird. Also ist schon...
Aber ihr versucht jetzt ganz verzweifelt die Geldsituation mal zu umgehen. Wir wollten doch mal fragen, was quasi der Freitag und der Sonntag kostet. Samstag bei 10 Euro, da waren wir uns schon einig.
Genau, also wir haben also eine Preisstaffelung gemacht, weil wir einfach gesagt haben, dass die normalen Nerds nehmen so ein Event komplett mit. Das heißt, für die ist ein 3-Tage-Event und für 3 Tage haben wir eben das auf 18 Euro gemacht, das Event. Und wer jetzt also dann kurz entschlossen sagt, er möchte daran teilnehmen, oder es ist ja auch eine Uni-Veranstaltung, es kann ja auch seine Studenten vorbeikommen wollen, die während der Lernpause sagen, oh, da ist ein Vortrag, das interessiert mich, und die da reinkommen, deswegen haben wir dann eine Preisstaffelung gemacht. Und aufgeteilt haben wir es auf 8, 10 und 6 Euro.
Das heißt, wer morgen schon teilnehmen möchte, zahlt 8 Euro.
Genau. Wer morgen kommt, bezahlt 8 Euro. Wer dann natürlich morgen sagt, er hat 8 Euro bezahlt, er kommt Samstag, liegt aber 18 Euro, hat keinen Verlust gemacht. Wenn er dann Sonntag käme, lassen wir auch mit uns reden, dass wir sagen, er ist ja dann 3 Tage da gewesen, also das ist Preis ist Verhandlungssache, sage ich mal so. Wir müssen halt Eintrittspreis nehmen, weil wir sind, wir fahren hier eine selbstdeckende Veranstaltung, das heißt also die ganzen Referenten kommen umsonst, aber wir haben kleine Ausgaben wie Raummiete oder wie Transporter, die wir halt brauchen, um halt eben das ganze Zeug anzufahren. Deswegen bin ich im Moment auch ein bisschen später gekommen, weil wir haben gerade den letzten Transporter ausgeladen und ich kann sagen, es lohnt sich diesmal richtig. Also was so an Chill-Area da ist, also davon, darüber werden wir nachher noch ein bisschen mehr berichten, weil die Jungs sind da, die das Ganze angeschleppt haben. Und ja, also mir macht es schon Spaß, ich bin begeistert und finde auch jetzt den Einstieg hier mit Zera da, dass wir genau vor dem Wochenende, wo die Veranstaltung ist, direkt die Radiosendung haben vorher und dass wir ein bisschen reden können über Themen, über die Vorträge, über die Referenten. Wir können Fragen beantworten, das heißt, wenn einer anruft im Studio, Nummer ist 06151 87 00 100, dann beantworten wir auch gerne Fragen direkt. Wir haben ja auch unseren Channel, wo bestimmt Fragen noch auflaufen.
Ja, da ist gerade die Frage nach einer Mate Flatrate aufgekommen.
Also als Flatrate gibt es rein den Kaffee. Also Björn sagte eben, 18 Euro kostet der Eintritt, 23 kostet er dann mit Kaffee Flat. Und
ja. Da gibt es auch noch eine schöne Tasse dazu, als Souvenir, genau, dann auch noch. Ich meine, Mate Flatrate, ja, ich weiß nicht, ob man auf Mate Tee einen Wettbewerb starten sollte, weil es ja doch Koffeingetränk ist und da muss man doch wieder an die Vernunft der Leute appellieren. Pff, ja.
Trink lieber Kaffee.
Genau.
Kaffee hat weniger Koffein, ja. Und wen es da nicht reicht, der muss er dann eben Koffeintabletten schlucken oder keine Ahnung.
Auch bitte nicht. Wir wollten jetzt dieses Jahr vom Cert auch nicht mehr allzu viel. Also ich meine.
Habt ihr schon über Cert gesprochen?
Ja, also willst du was zur Gefährlichkeit von Koffein sagen, wo du gerade so am Aufschreiben bist, Philipp?
Ja, man sollte es echt nicht übertreiben. Also es ist in so einem halben Liter Mate sind, glaube ich, 100 Milligramm oder 200 Gramm. 200 Milligramm. 200 Milligramm. Und es fängt ab einem halben Gramm, also 500 Milligramm an. Ja, also wenn man empfindlich ist, fängt es dann an, gefährlich zu werden. Spätestens eine Mate später sitzt man dann aber mit Herzrasen und Zittern rum. Und da habe ich, naja, das muss ja nicht sein. Dann doch lieber schlafen gehen. Also 24 Stunden mag gehen, 72 Stunden, da kippt man um. Das kann ich versprechen.
Also mal eine kleine Schilderung aus persönlicher Erfahrung. 62 Stunden sind machbar, aber danach braucht man auch 2 Tage Schlaf.
Ich habe mal einen gesehen, der ist dann quer über die Straße gerannt und hat geglaubt, er sei Jesus.
seit diesem Jahr gibt es ein schönes Lied, 3 Tage wach. Das wollen natürlich viele Leute nachmachen. Und ich denke mal, mit der Veranstaltung, die wir fahren, dass wir tagsüber Vorträge haben, dann abends Chillout, wir haben DJs, die dann Musik spielen und es sind einfach nur 3 Tage mit der Rhein-Main-Chaos-Days, was einfach zu kurz ist. Das heißt, du musst zwangsläufig das Wochenende mitnehmen und bist froh, wenn du halt länger wach bleibst, ja. Mein Stressfaktor ist hoch, das heißt, mein Adrenalin ist schon so, dass ich sage, ich freue mich und wann geht's endlich los und jetzt haben wir heute Abend Radiosendung bis um 2 und ich weiß noch, wir sind mal Schlafgäste heute Nacht schon und weiß nicht, wenn wir noch quatschen und dann ein bisschen bereden, was wir vorhaben und ich glaube, die erste Nacht durchmachen fängt heute schon an und dann mal gucken, wie es weitergeht, ja.
Also ich habe ja da draußen schon noch 2, 3 mehr Gäste gesehen, die wir auf den MRM-CDs begrüßen werden. Die werden wir uns jetzt hier noch gleich vors Mikrofon holen und werden die auch mal ausquetschen, was sie denn an diesem Wochenende planen. Aber um euch auch mal eine notgedrungene Kaffeepause zu geben, werden wir jetzt mal wieder ein bisschen Musik spielen.
Genau, und da gibt es jetzt eine Version von einem Pornophonik-Lied, die ihr so morgen nicht hören werdet, weil sie nämlich nicht so direkt von Pornophonik ist.
So, hier haben wir dann jetzt nochmal zwei andere Studiogäste eingesammelt. Und wen haben wir denn da?
Hi, ich bin Moritz.
Und du kommst aus?
Aus Pirmasens.
Oh, das klingt cool. Und wen haben wir da?
Ich bin Yannick aus Mainz.
Oh, das ist ja schon mal cool. Okay, warum seid ihr jetzt nach Darmstadt gekommen? Okay, wegen den MRM-CDs, so viel sind wir uns jetzt schon einig. Was habt ihr denn speziell am Wochenende vor?
Ja, wir haben ein bisschen Technik aus Pirmasens mitgebracht, um die MRM-CD-Tage ein bisschen prunkvoller zu gestalten, um es mal so zu nennen.
Okay, das hört sich schon mal richtig cool an. Das heißt, du bist einer dieser eben schon angekündigten, die uns dieses fast LKW-ähnliche Gefährt hierher gefahren haben, vollgestopft mit irgendwelchen coolen Materialien.
Ja, absolut. Obwohl das Gefährt eine schwere Sache war.
Im Kampf.
Kannst du das mal ganz kurz ein bisschen ausführlicher schildern, was ihr da alles so reingepackt habt?
Alles Mögliche. Morgen Abend spielt hier Pornophonik, eine Band hier aus Darmstadt, glaube ich sogar. Und ja, genau. Die spielen, wenn das Wetter hält, draußen. Deshalb haben wir ein kleines Stress-KG mitgebracht, mit dem, dass wir ein bisschen Licht hängen, also eine kleine Bühne hinstellen. Und die restliche Zeit wird je nach Wetterlage auch entweder oben im zweiten Stock oder außen eine kleine Chillout-Area entstehen, wo man ein bisschen vom normalen Kongress, also kleinen Kongressalltag abschalten kann.
Und welchen Umfang hat dann die Chillout-Area mit der Technik? Ich meine, das ist ja normalerweise ein Couch, Lampe, gut.
Ja, das ist ein bisschen größer dieses Jahr. Was heißt größer? Eine kleine Anlage, zwei kleine Anlagen dabei für oben und unten. Und dann halt auch noch ein bisschen aktives Licht gestaltet. Macht schon ein bisschen mehr her.
Wie definierst du kleine Anlage? Ich meine, es gibt Leute, die fangen an mit, hey, ich habe 30 Watt Boxen.
Ja, ist schon ein bisschen mehr. Also, was wir an Watt dabei haben, keine Ahnung. Hätte habe ich bis jetzt noch nicht ausgerechnet, aber es reicht auf jeden Fall für die Leute, die kommen.
Okay, das Schöne ist, wir haben da oben ja auch keine Probleme mit irgendwelchen Nachbarschaftsklagen, weil ich meine, wir sind vor dem Informatikergebäude und gegenüber ist das Physikergebäude. Das heißt, die freuen sich eher, wenn die Schallwellen kommen, weil dann können sie sich was Neues zum Berechnen ausdenken.
Ja,
und warum bist du mitgekommen?
Ich bin mitgekommen, weil ich Lust hatte, ein bisschen zu chillen und Musik zu hören. Am Wochenende natürlich auf ein paar Veranstaltungen, ja, Vorlesungen etc. Und ja, ansonsten eigentlich so zum Chillen.
Also du bist quasi der Default-Teilnehmer.
Ja, würde ich mal sagen.
Was macht der Default-Teilnehmer, wenn er nicht chillt?
Du hast ja eben schon gesagt, du willst ein paar Veranstaltungen sehen. Was hast du denn da so ausgesucht?
Ich bin eigentlich mitgekommen, weil ich weiß, dass es beim CCC immer sehr viele gute Vorträge gibt. Also bisher, ich weiß gar nicht, was ich mir anschauen werde. Ich habe noch gar nicht ins Programm geschaut. Aber da sind auf jeden Fall immer viele interessante Beiträge dabei. Dechiffrierung, alles Mögliche.
Ja, wir haben ja dieses Jahr ein sehr buntes Programm mit sehr, sehr faszinierenden, unterschiedlichsten Tracks, die da laufen werden. Also das, ich meine, okay, das hört sich jetzt ganz böse nach Eigenlob an, aber ich glaube auch einen der Abgefahrenen. Ich kann zum Beispiel einen kleinen Workshop starten von so ungefähr einer Stunde, wie man einen Rubik's Cube löst.
Und zwar, tust du das auch?
Also ich löse den auch, aber ich bin ja noch ein armseliger Anfänger. Das heißt, ich brauche so ungefähr...
Mein Rekord liegt bei 3 Minuten.
Oh, das ist schon nicht schlecht. Das ist schon echt gut. Ja, ich bin da ganz geringfügig flotter. Also ich bin da jetzt bei 2 Minuten angekommen. Aber genau sowas wäre dann dieser Aspekt. Das heißt, wir werden uns da einfach mal ein bisschen über Speedcubing, so nennt sich das Hobby, unterhalten und auch mal ein bisschen die World Cubing Association vorstellen und auch mal ein bisschen die entsprechenden Weltrekorde erklären und so ein kleine Erläuterung in diesem Bereich. Aber das geht ja schon viel zu sehr ins Detail. Ich wollte eigentlich noch mal ein bisschen sagen, was noch an anderen Geschichten kommt.
Können wir da mal eben auf die Dechiffrierung zurückkommen, die du da erwähnt hast? Weil da gibt es nämlich relativ interessante Vorträge. Der Erik wird eine Einführung in die Kryptographie geben und wenn ich das richtig gesehen habe, hält er auch noch einen weiteren, etwas tiefer gehenden Vortrag. Mhm. Das ist vermutlich ungefähr deine Nummer. Der Erik sitzt auch draußen vor der Tür und ich hoffe, den kriegen wir nachher nochmal rein. Vielleicht willst du ihn ja ausfragen. Auf jeden Fall.
Ich weiß noch nicht genug drüber, um ausfragen zu können.
Spätestens morgen, wenn du 2 Stunden Erik zugehört hast, weißt du genug darüber, glaube ich. Ja.
Was ich auch noch gesehen hatte, war noch eine, ich glaube, absolute Basic-Vortrag zur Kryptographie. Annette Kinning, mein Namensgedächtnis ist desaströs. Aber es gibt auf jeden Fall, was diese technischen Geschichten angeht, doch sehr breit gestreute Geschichten. Allerdings werden wir natürlich dieses Jahr, dadurch, dass der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung ein Mitorganisator ist, definitiv nicht nur technische Geschichten haben, sondern auch die diversesten unterschiedlichen politischen oder quasi gesellschaftskritischen Vorträge haben und auch da versuchen, irgendwelche Subveranstaltungen auf unserer Veranstaltung zu organisieren. Ja, und das ist auf jeden Fall auch noch ein interessanter Aspekt. Ich denke mal, Lars, du wolltest den nächsten Titel eigentlich noch ein bisschen ankündigen.
Ja, wir machen richtig? Jetzt mal eine kleine Interviewpause. Nach diesem gigantischen Marathon dachte ich, gebe ich euch mal einen 14-Minuten-Titel. Und zwar gebe ich euch den Deepitch Mode Game Boy Mega Mix. Game Boy, das bleibt wieder am Thema 8-Bit. Die Band heißt Null Sleep und ich muss gestehen, ich habe sie auch erst heute kennengelernt. Gut, also 15 Minuten Entspannung. Viel Spaß. So, gegenüber sitzt mir jetzt der HC. HC ist der altbekannte Organisator von Capture the Flag Contests im Raum Darmstadt auf der Easter Hack und organisiert jetzt, wenn ich korrekt bin, seinen 3. Capture the Flag Contest.
Ja, moin Lars. Ist korrekt, das ist der 3.
Sehr schön. Wir haben in den letzten Monaten häufig über Capture the Flag Contests geredet. Wir haben am Cypher 4 teilgenommen und haben darüber geredet. Wir haben auch schon darüber geredet, dass du der Organisator bist des Darmstadt Opens auf den Meta Rhein-Main Chaos Days. Jetzt ist im Prinzip am Samstag, glaube ich, der Contest. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand? Wie viele Leute haben sich angemeldet? Wer spielt so grob mit? Aus welchen Ländern kommen sie? Wie viele externe, interne gibt es? Wie viele Rätsel gibt es? Was kannst du uns erzählen?
Genau, also Samstag um 18 Uhr geht's los und dauert 6 Stunden. Wir haben insgesamt 25 Anmeldungen, davon 21 externe. Und bestätigt sind jetzt 13, also 13 Externe, die gesagt haben, wir nehmen teil. Und dann haben wir wahrscheinlich noch 2 lokale Teams. Ja, herkommen tun die Leute hauptsächlich aus Deutschland, Russland, USA und eine Anmeldung aus Indien.
Sind das bekannte Gesichter? Kennen wir da irgendwelche Teams von?
Ja, die meisten sind die üblichen Verdächtigen, die auch bei Cypher und so weiter immer wieder teilnehmen.
Ah, okay. Hast du da irgendwelche Namen? Welche Teams sind das so? Wen kennen wir da?
Ja, also so die bekanntesten, denke ich mal, ja, Square Roots, Enoflag, Team Sparta aus Aachen, vielleicht auch bekannt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir aus Darmstadt kein Team haben.
Ja gut, aber aus Darmstadt haben vermutlich fast alle potenziellen Teammitglieder irgendwie an dem Ding mitgebaut.
Ja, also die üblichen CTF-Verdächtigen, die sind jetzt alle, glaube ich, in ihren Abschlussprüfungen.
Ja gut, das ist dann natürlich relativ schade, aber das kann man auch irgendwie verstehen. Und mit 25 Teams, ich glaube, unterbesetzt seid ihr da nicht.
Naja, wie gesagt, 25 Teams haben sich ursprünglich angemeldet, sind jetzt nicht mehr alle dabei, aber ich denke mal, das passt schon.
Gut, was erwartet denn die Teams, wenn sie da hinkommen?
Ja, ich denke mal, der Hauptunterschied zu den meisten anderen CTFs ist, dass wir kein Linux benutzen, sondern FreeBSD. Aber ansonsten...
Das kannst du jetzt schon einfach so verraten.
Das habe ich schon vor einem Monat auf der Homepage verraten. Das ist auch keine große Sache. Wir machen ja Application Layer Security und kein, wer kennt sich im Betriebssystem am besten aus. Aber ich denke mal, ja, weiß nicht, ob es da jetzt so große Unterschiede gibt zu anderen CTFs. Ich will jetzt auch keine großen Details hier verraten, aber ich denke mal schon, dass die eine oder andere Überraschung vorhanden ist. Und
kannst du uns einen kleinen Hinweis geben, welche Sprache kommt auf gar keinen Fall vor?
Kleinen Hinweis, welche Sprache kommt auf gar keinen Fall vor?
Ich weiß jetzt eine. Fällt mir spontan ein.
Also Objective-C kommt nicht vor.
Ja, mir fällt noch eine andere ein.
Und die fängt, glaube ich, mit R an.
Ja, und hört mit R auf. Komisch.
Ja, das ist dann aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Ne?
Das kommt bestimmt beim übernächsten CTF. Ja, gerade betritt Goffer den Raum. Goffer, an wie viel CTFs hast du schon teilgenommen?
Teilgenommen, aktiv gespielt habe ich, glaube ich, an 3 oder 4 Stück.
Und hat es Spaß gemacht? Lohnt es sich?
Ja, es lohnt sich. Also man muss halt bei so einem CTF-Team immer verschiedene Leute zusammenbringen, die verschiedene Aufgaben erfüllen. Also es gibt wahrscheinlich immer Leute, die spezialisiert sind auf eine einzelne Programmiersprache. Dann gibt es Leute, die es schaffen, ein Skript zu schreiben, dass man Flaggen abgibt und so weiter. Und dann gibt es auch Leute, die halt eben wieder diese Leute zusammenführen müssen, koordinieren müssen oder sich dann auch um die Pizzabestellung kümmern müssen, damit die anderen Leute, wenn sie abgeschafft sind, nicht verhungern. Und ja, also ich habe auch mich ans Coden probiert und auch mal so ein bisschen rumgehackt, ein kleines bisschen da einen Dienst reinzufinden. Aber es ist halt wahrscheinlich schwer und.
Hast du einen speziellen, großartigen Tipp sozusagen als erfahrener Capture the Flag-Kämpfer, den du den Teams jetzt noch mitgeben kannst, was man so an einem Tag vielleicht noch reißen kann?
Ja, die Teams sollen sich auf jeden Fall darum kümmern, dass halt eben sich vorüberlegen, wie funktioniert dieses Flaggensystem, wie kann ich Flaggen einsammeln, wie kann ich Flaggen abgeben. Wenn ich eine Lösung finde für ein Team, so war es bis jetzt immer bei den anderen CTFs, dann ist ja diese Lösung auch vielleicht bei den anderen 20 Teams. Also wenn ich dann irgendwas finde, dann kann ich das auf die anderen 20 übertragen und kann das dann eben 20 Mal abgeben. Und das muss man halt eben skripten, coden und dann wieder abgeben. Und ja, ansonsten halt gucken. Also wenn man einen Webdienst hat. Also wir hatten ja einen CTF, den wir auch gewonnen haben als Darmstädter Team, wo wir den Bankraub hatten. Und das war eine Webseite gewesen und dann war halt auch wichtig, dass wir gesehen haben, was ist auf der Webseite passiert. Das heißt, wir haben uns die Apache-Logs angeguckt und aufgrund des Klickverhaltens dann gesehen, da klicken jetzt Leute rein, die klicken sich eine Versicherung für ein Auto. Was machen sie als nächstes? Sie schrotten das Auto, sie fahren das Auto gegen die Wand. Oh, jetzt melden sie einen Schaden für die Versicherung und dann ziehen dann Geld ab. Und so haben wir halt damals Geld auf unser Konto transferiert und haben Millionen gescheffelt und im Prinzip durch diesen nominalen Wert bei diesem CTF, bei diesem speziellen, unseren CTF gewonnen, also diesen ganzen Wettbewerb gewonnen.
HC, kannst du mir irgendwas über das Punktesystem sagen? Wir haben ja gerade von den Flaggen geredet. Ich nehme an, dass du über die Flaggen nicht allzu viel verlieren willst. Aber wie werden denn Punkte gewertet? Gibt es wieder Dollar?
Nein, es gibt, also wir haben das ganz konservative Flaggensystem, einfach für jede abgegebene Flagge gibt es einen offensiven Punkt, für jede Flagge, die kein anderes Team vom eigenen Dienst bekommen hat, gibt es einen defensiven Punkt und davon abgesehen gibt es noch Advisory-Punkte.
Wie werden die Advisories bewertet?
Ja, da bin ich noch am Überlegen, also ich will da so eine Checkliste erstellen, weil im Allgemeinen werden die relativ willkürlich bewertet und so, je nachdem, wer am besten Englisch kann, kriegt die meisten Punkte und sowas. Ist alles schon vorgekommen und das wollen wir halt vermeiden und da werde ich auch nochmal was veröffentlichen auf der Homepage.
Das heißt, die sollte man im Auge behalten, wenn man Teilnehmer sein will.
Genau, aber es gibt ja auch eine Mailingliste und so. Also.
Wie ist es mit Zuschauern? Habt ihr Zuschauer vorgesehen? Kann man einfach vorbeigucken und sehen, wie zumindest die lokalen Teams kämpfen?
Ja, da muss Goffer was zu sagen, weil Goffer macht die ganze Orga drumherum. Das kann ich vielleicht an der Stelle auch nochmal erwähnen. Goffer hat schon den ersten CTF orgamäßig komplett mit organisiert und ohne Goffer würde dieser CTF auch nicht stattfinden.
Ja, danke HC. Ja. Ist immer die Frage, was wichtiger ist, Diensteschreiber oder die Orga drumherum. Aber in der Tat ist halt so, dass man muss ja irgendwie das organisieren, man muss vor allem auch den Leuten den Rücken frei halten. Also morgen im Speziellen werden wir HC hinter eine Glaswand setzen. Also was heißt morgen? Also am Samstag, wenn der CDF stattfindet, am Samstag ab 18 Uhr sitzt HC hinter einer Glaswand.
Samstag, also Goffer morgen, weil Goffer heute Nacht nicht schlafen wird.
Stimmt, wir haben jetzt schon, ja, genau. Ja, also Samstag, reden wir wieder vom Samstag. Tag 2 der MMCDs. Ja, also wie gesagt, HC sitzt in einer Glasscheibe, hat da sein Netzwerk aufgebaut und kommuniziert mit den Teams auch über den Channel, IAC-Channel im Hackend wahrscheinlich. Und ja, die Frage kam jetzt während der Vorbereitung zum Mitteramayan Chaos Days, wo die Leute es gelesen haben, es gibt einen Capture the Flag, haben gemeint, ja, macht ihr denn auch irgendwie eine Vorführung? Erzählt ihr, was da passiert? Stellt ihr die Skripte vor? Würden wir ja gerne machen. Wenn es gehen würde, weil in dem Moment, wo wir was erzählen, gibt es eine Wettbewerbsverzerrung. Wir hätten was erzählen können, wenn wir jetzt nur von den internationalen Teams oder von den externen Teams gespielt hätten, wenn wir dann den Zuschauern vertraut hätten, hätten gesagt, okay, wir erzählen euch jetzt hier, was ein Beans macht, was worauf es ankommt. Ihr dürft das jetzt aber nicht weiter erzählen. Also wir hätten also in dem Falle, wenn es keine lokalen Teams gegeben hätte, schon den Zuschauern vertraut und hätten also im Prinzip mehr das Ganze veröffentlicht. Vor 2 Jahren auf einem Kongress war mal so die Idee gewesen, dass man das Ganze dann mit ins Sportstudio einbaut, also ein bisschen Moderation mit irgendwelchen Spaß drumherum und dann immer wieder so in den CDF reinbringt. Diesmal sieht es halt so aus, dass wir lokale Teams haben. Ich glaube, angemeldet sind bis jetzt 2 oder 3 Stück. Wir werden versuchen, wenn es bei 2 bis 3 Stück bleibt, die so hinzuplatzieren, dass die Zuschauer von draußen zugucken können. Dass die Zuschauer, je nachdem, wie viele jetzt dann wirklich zuschauen in dem Zeitraum, auch an die Teams rangehen können. Das ist natürlich schwer, weil man guckt halt auf den Bildschirm, man fühlt sich dann beobachtet. Wenn man vielleicht mal was ausprobiert, wenn man doch mal irgendeinen Shellcode hat, den man ausprobieren möchte, um auf ein gegnerisches Team draufzukommen, möchte man das ja nicht jedem zeigen. Und von daher müssen wir gucken, wie die Teams selber dann dazu bereit sind, Zuschauer zuzulassen.
Ja, wobei ich sagen muss, das ist eigentlich bisher immer recht stressfrei abgelaufen. Also ich habe da noch nicht erlebt, dass irgendjemand sich ja gegen die Regeln verstoßen hat oder irgendwie das System hacken wollte oder so.
Ja, schon. Aber ich meine jetzt insbesondere halt eben die Zuschauer. Wir haben ja diesen CTF ja auch schon auf dem Kongress gemacht und haben das eben beim ersten Mal in den Fahrplan reingeschrieben, von wegen, ja, wie macht ihr den großen Capture the Flag-Wettbewerb? Die Zuschauer sind gekommen. Also da waren dann wirklich dann nachts um 1, wo wir angefangen haben, fast 100 Zuschauer, die irgendwo hinten standen und alle so dann geguckt haben, ganz gespannt waren, was passiert denn da vorne. Wir hatten damals ein bisschen Startschwierigkeiten, das heißt, wir haben erstmal ein bisschen rumgedoktert mit unserem Netzwerk. Die Teams hatten Startschwierigkeiten, was leider allzu oft vorkommt, weil die Teams die Webseite nicht lesen. Man braucht halt entsprechende Voraussetzungen, man braucht einen Rechner mit Arbeitsspeicher, mit ein bisschen Platz, damit man sein Image empacken kann. Das Image ist encrypted, das heißt, man braucht die doppelte Menge an Platz eigentlich, wie die Imagegröße ist. Man muss eine funktionierende VM-Workstation am Rechner laufen haben.
Ja, eine aktuelle, ob das Workstation oder Server ist, ist egal.
Gut, mittlerweile, damals war es halt eben Workstation, das hat dann halt auch schon wieder Teams rausgekickt und da haben halt eben Rücksicht genommen, dass wir gesagt haben, okay, wir warten und dann war es für diese große Anzahl von Zuschauern eben ein bisschen langweilig geworden. Ich kann mich daran erinnern, dass wir damals super Moderatoren hatten, die auch selber im CTF mitgespielt hatten. Ich glaube, Jay Krum hat damals auch, JC hat moderiert und in Englisch und das war schon toll. Also du brauchst jemanden, der da vorne steht und ein bisschen moderiert. Das haben wir morgen auch vor. Also morgen am 2. Tag.
Okay, wer macht die Moderation?
Das werden wir sehen. Wahrscheinlich dann Leute, die Dienste geschrieben haben. Und ansonsten kann es sein, dass ich mich auch mal dahin stelle, ein bisschen als Proxy agiere und Fragen annehme, die Frage ein bisschen gewichte und wenn ich die Fragen nicht beantworten kann, dann an HC direkt weiterstelle.
Jo, Alich wird auch noch da sein morgen und der macht, glaube ich, auch ein bisschen Moderation mit. Wir werden auch versuchen, eine Telefonkonferenz noch zu machen morgen, dass die Leute auch anrufen können und Fragen stellen können und sowas. Weiß ich aber noch nicht, ob das was wird. Und nochmal zum Thema Image. Wir haben das getestet, das läuft auch mit QEMU. Also wer kein VMware installieren will, kann auch QEMU benutzen.
Gut, vielleicht noch ein letzter Hinweis. Das Image ist verschlüsselt, habt ihr gerade gesagt. Ab wann kann man das runterladen?
Das kann man ab jetzt runterladen. Es gibt 4 Mirrors, findet man auf der Webseite. ctf.sec-tut.de und den Schlüssel gibt's morgen zu Wettbewerbsbeginn.
Gut, also heißer Tipp für die ganzen Teams. Besorgt euch jetzt schon das Image. Morgen könnte es unter Umständen, Samstag könnte es unter Umständen schon eng werden.
Wer sich für den CDF interessiert, die Anfragen kommen ja auch immer während des Jahres über, dass Leute sagen, ja, kann ich mir so ein Image runterladen? Das Image ist immer öffentlich. Wir haben das bei uns auf dem Chaos Darmstadt File-Server drauf, zugänglich. Man muss einfach uns anfragen in der Query, dann geben wir die Passwörter auch raus. Wer sich das Image heute runterlädt und morgen im Channel, den glaube ich auch jeder joinen kann, das ist kein Secure-Channel, der kann auch die Teamspeech mitlesen, das heißt, wie die Teams sich untereinander unterhalten, das kann auch mitverfolgen, kann selber das Image entpacken und kann selber mal gucken, was er da so findet und kann dann auch eventuell mitdiskutieren, gut, ob er jetzt den Leuten dann den Spaß wegnimmt, indem er dann Lösungen reinpostet, das muss er dann selber entscheiden.
Das wird, also das wollen wir nicht. Solche Leute werden dann gekickt, bevor es zu spät ist.
Genau.
Aber wir werden das Channel-Log im Nachhinein posten komplett.
Mit Sicherheit wird es auf jeden Fall den Scoring Board geben, den werden wir während der Veranstaltung eben per Beamer an die Wand werfen. die Moderation wird ein bisschen auf den Scoringboard eingehen, wird sagen, ah, da gab es jetzt die Veränderung. Das haben wir schon vor. Ja.
Sehr schön. Okay, 18 Uhr morgen. Welcher Raum nochmal? Ich habe das eben
übermorgen. Nicht. Also Samstag.
Das, ja, Samstag ist morgen.
Sagen wir mal das Datum, 6. September 2008. 18 Uhr Central European Standard Time.
Summertime.
Echt?
Ja, wir sitzen noch im Sommer.
Ja, es steht doch für Standard, oder? Steht das für
ich
Sommer?
Ich dachte, das steht für Sommer. Wir müssen gleich mal Wikipedia angucken. Okay. Ja, dann so viel zu den CTFs und wieder ein bisschen, genau, Musik.
So, wir gucken jetzt mal ein bisschen in den Fahrplan rein von den MMCD. Der Fahrplan ist ja mittlerweile wieder online. Geht am besten über die Seite mmcd.net. Da seht ihr eine Liste von Seiten, die ihr anklicken könnt. Zum Beispiel könnt ihr direkt ins Blog gehen oder ins Wiki oder auf den Fahrplan klicken. Wir fangen morgen, erster Tag MMCD, am Freitag um 18 Uhr mit der Keynote an. Ah, Keynote ist um 17:30 Uhr. Aha. Das heißt, wir öffnen die Veranstaltung, sprechen ein bisschen drüber, was wir vorhaben, was es für Rahmenbedingungen gibt und so weiter, erklären ein bisschen die Räumlichkeiten, stellen so ein bisschen das Team vor, stellen ein bisschen die Veranstalter vor. Und dann geht es um 18 Uhr gleich los mit den ersten Vorträgen. Und einer der Vorträge, die dann eine Stunde später um 19 Uhr anfangen, ist der Vortrag von Filz. Filz ist jetzt gerade im Studio und wir begrüßen ihn auch gerade mal.
Hallo.
So, du bist um 19 Uhr dran am ersten Tag. Erzähl doch mal, was du für einen Vortrag eingereicht hast.
Ich bin um 19 Uhr mit Running a Non-Profit ISP for Fun and Fame dran. Es geht dabei um die Vorstellung von In Berlin, einem Projekt, wo ich schon seit etlichen Jahren mit dran beteiligt bin. Und ich fand die Chance einfach gut, während der Rhein-Main-Chaos-Days auch mal irgendwie Projekte, die schon seit Ewigkeiten laufen und irgendwie mit einer Community verwachsen sind, einfach mal vorzustellen, dass die Leute auch mal neue Leute, auch mal junge Leute sehen. Wen gibt es denn auch noch neben dem irgendwie großen CCC, den man halt dort rumstehen sieht?
Interessant ist ja vor allen Dingen, dass Vorträge immer gefragt sind, immer besucht werden. Es im Prinzip gar nicht schlimm ist, wenn man einen Vortrag auch mal wiederholt, weil es kommen neue Leute hinzu und jetzt gerade so ein Vortrag, der jetzt im Namen auch in Berlin im Prinzip symbolisiert, dass er woanders herkommt, nicht aus Hessen, nicht aus Darmstadt, werden Leute da sich fragen, oh, das ist interessant, da erzählt einer was aus einer anderen Stadt. Ich glaube, deswegen ist das schon mal sehr besonders und wir bieten bei den MMC natürlich solchen Leuten, solchen Projekten Plattformen an. Und ja, erzähl doch mal, dieser Name in Berlin, erzähl doch mal über das Projekt und ist das lokalisiert jetzt wirklich auf Berlin oder ist das wirklich Internet?
Also, in Berlin startete irgendwie 1990, das ist schon relativ ewig her, als irgendwie lokales Projekt mit dem Ziel, irgendwie ja Internet für jedermann anzubieten, was irgendwie 1990 schon ein ziemlich hehres Ziel war, was sich irgendwie kaum jemand vorstellen konnte. 1990 haben die in Berlin die ersten Unis gerade ihre Internetanbindungen sich damals für teures Geld bei UUnet gekauft und für Privatleute war es einfach undenkbar und unfinanzierbar, Internet zu haben. Und aus dieser Notwendigkeit heraus haben sich halt ein paar kleine Mailboxen zusammengeschlossen, damals in Berlin gegründet, ein paar Jahre auch später angefangen, irgendwie die Domain, wollten sich beim DE-NIC damals noch die Domain berlin.de reservieren lassen, was nicht geklappt hat, aber dann mit in Berlin durchkamen und seitdem steht in Berlin eigentlich irgendwie für nicht kommerzielles Internet aus Berlin zum selber machen und wir wollen auch gerne die Chance nutzen, Leute mal reinschnuppern zu lassen. Wie macht man Internet selbst? Wie funktioniert so ein Provider? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch irgendwie mit den Diensten, die wir haben, halt auch für irgendwie gemeinnützige Projekte und für Projekte, die so ein bisschen aus der Community kommen, einfach eine Plattform zu bilden neben den kommerziellen ISPs und damit eventuell auch mal Chancen geben, Projekte halt auf eine Art und Weise durchzuziehen, wie es bei den großen kommerziellen einfach nicht möglich wäre.
Ich finde es insbesondere für mich selber sehr interessant, weil ich ja auch zur älteren Generation schon mittlerweile gehöre und eigentlich auch in der Mailbox-Szene groß geworden bin, damals in Frankfurt. Und ich staune halt wirklich, dass dieses Projekt 1990 ins Leben gerufen worden ist, weil das ist so die Zeit 1990. Da hat der CCC sich auch mit BTX-Hacks befasst. Ja, also BTX war auch, weiß ich, BTX haben wir jetzt, glaube ich, diese Woche 25 Jahre gefeiert. ist schon faszinierend. Da ich habe dann, glaube ich, 93 bin ich an die Uni gekommen. Dann waren ja so Protokolle wie Koffer oder ähnliches, wo ich eigentlich nicht mein Name herkommt. Aber ich führe diesen Namen ja auch immer weiter. Und seit wann bist du in diesem Projekt beteiligt?
Ich bin bei IAN Berlin seit 1999. Ich bin seit 96 beteiligt gewesen am IAN Brandenburg, was irgendwie eher zufällige Gründe hatte. Im Prinzip der IAN, der Individual Network, war halt damals der Dachverband, der irgendwie mehrere kleine lokale ISPs, damals hauptsächlich Mailbox-Zusammenschlüsse, zusammengehalten hat. Und der dann tatsächlich sich vor einigen Jahren aufgelöst hat mit der Begründung, unser Vereinsziel Internet für jedermann ist unserer Meinung nach erreicht. Und von daher, ich bin also so in dem Dunstkreis seit 96.
Ja, schon faszinierend, wenn jemand so lange beim Projekt dabei ist. Habt ihr Nachwuchssorgen oder wie sieht das aus mit der Beteiligung von den Projektmitgliedern? Wie viele Leute seid ihr?
Also wir sind im Moment so etwas so 10, 12 Leute, die es ganz aktiv betreiben, wobei irgendwie zunehmend die Älteren zunehmend weniger Zeit haben, noch in dieses Projekt reinzustecken. Der Kern, der irgendwie das Ganze hauptsächlich trägt, sind irgendwie 8 Leute im Moment. Und über Nachwuchssorgen muss man bei solchen Projekten leider immer wieder reden. Erst recht, wenn man irgendwie auf der einen Seite den Anspruch hat, so ein bisschen zu zeigen, wie funktioniert sowas, auf der anderen Seite auf einem hohen technischen Niveau probieren will, Produktivbetrieb mit Ehrenämtlern zu machen, dann ist das halt auch ziemlich schwierig, neue Leute heranzuführen, weil die Einstiegshürde sowohl technisch als auch vom Vertrauen her extrem hoch ist.
Ihr habt jetzt gesagt, dass ihr seit 1990 ein ISP seid, ein Internet Service Provider. Das heißt natürlich, dass ihr Dienste anbietet in der verschiedensten Art. Kannst du da mal 2, 3 Dienste nennen?
Es sind hauptsächlich die Standarddienste, die meisten ISPs haben, also Internetzugang, früher deutlich gefragter, noch durchaus mit irgendwie Einfall über TDSL oder Modem, ISDN, ein bisschen Shared Web Hosting, aber inzwischen auch irgendwie die Chance, bei uns irgendwie mal Rechner unterzustellen und auch da halt immer ein bisschen darauf bedacht zu sagen, wir können nicht die Preise von irgendwie großen Providern nachahmen, das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen einfach im Prinzip die Nische bilden von das, was halt bei den Großen nicht geht und was eventuell Privatleute oder irgendwie kleine Projekte sagen, das brauchen wir aber das können wir uns nicht leisten, das kriegen wir bei niemandem. Und da wollen wir eigentlich so ein bisschen die Chance nehmen, ihnen es dann trotzdem zu ermöglichen und damit ihr Ding durchzuziehen.
Wenn ich das jetzt vergleiche, wenn jetzt jemand heute sagt, er stellt sich einen Server zu Hause hin, er hat einen VDSL-Anschluss, er teilt sich die Leitung, er ist jetzt Hoster. Er stellt sich einen zweiten Rechner hin, hat einen Cluster, sagt dann, ich bin jetzt super Hoster, ich kann hier Ausfallsicherheit machen. Ein Freund von mir kam neulich auf die Idee, Strom zu verkaufen, weil er gemeint hat, was hältst du davon, wenn ich dir Strom anbiete, dass du für dein Rechenzentrum nichts bezahlen kannst, also nichts bezahlen musst. Willst alle Rechner bei mir einstellen und Strom ist umsonst und so weiter. Aber es ist doch irgendwie was anderes als das, was ihr euch auf die Fahne geschrieben habt, 1990, ihr seid ISP. Ein Internet Service Provider. Das heißt, ihr kommt in die, was wenn man euch dann nennen würde, unter Internet Service Provider parallel zur Telekom. Und wenn du da fragst, wie sieht das aus bei euch, Telekom, was habt ihr für Technik im Hintergrund? Ich glaube, die geben nicht so viel Auskunft, wie ihr das macht.
Nee, das können sie auch gar nicht. Gut zugegeben, wir sind natürlich auch bei uns ein ganzes Mal als andere Technik. Wir setzen als irgendwie zentrale Router durchaus noch Unix-Maschinen ein. Das geht einfach, da wir halt hinreichend klein sind, dass wir uns das erlauben können. Und da kann man auch natürlich deutlich besser mal reinschauen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich im Gegensatz zu demjenigen, der irgendwie sich eine VDSL-Leitung in die Garage legen lässt, die Möglichkeit, gerade dadurch, dass wir schon so lange existieren, dass wir halt irgendwie uns inzwischen in einem großen Rechenzentrum an der Kolo-Fläche eingemietet haben, dass wir halt unseren Upstream selbst machen, dass wir ihn selbst organisieren, dass wir auch durch die lange Zeit, die wir existieren, die Kontakte haben, um irgendwie auch mit den großen ISPs reden zu können und sagen zu können, passt auf, wir haben da folgendes Projekt, kann man da irgendwie kooperieren, kriegt man das irgendwie hin und dadurch, dass auch viele von der Sorte wissen, dass wir halt nicht in ihrem Gewässer fischen, gibt es da auch eine relativ nette und freundschaftliche Kooperation.
Ja, na, ich denke mal, das tut sich auch ganz gut im Lebenslauf, wenn du reinschreibst, ich habe bei einem großen ISP gearbeitet und man hat schon seine Vorteile davon. Also wie im Vorgespräch hast du mir das ja erzählt und ich finde es eigentlich faszinierend, dass man, wie gesagt, hinter dieses Produkt, in der dieses ISP reingucken kann und dann eben alles komplett mitkriegt. Wir wiederholen nochmal, dein Vortrag kommt also am ersten Tag, den Freitag um 19 Uhr. Der Vortrag vom Stil her, hast du gesagt, ist eher so Workshop zum Mitmachen?
Naja, das ist zum Mitmachen. Also, wie gesagt, ich hatte schon gesagt, die Hürde ist recht hoch. Was ich machen will, ist so ein bisschen so einen kleinen Überblick zu geben, was sind wir, was tun wir. Vielleicht auch ein bisschen tiefer dabei gehen, als ich jetzt hier in dem kurzen Spot kann. Aber ich glaube, ich werde hauptsächlich davon leben können, dass irgendwie Leute Fragen stellen. Also von daher, wer irgendwie hingeht, um sich berieseln zu lassen und eigentlich schlafen möchte, wird relativ wenig davon haben. Aber wer irgendwie gespannt ist, ein bisschen neugierig ist und auch gerne mal ein bisschen Fragen stellen will, ist herzlich eingeladen dazu und herzlich willkommen.
Ich glaube, das ist ja auch das Charmante von den Mittermann Chaos Days, dass ja nicht nur Vorträge in der Art ablaufen, dass das vorne einer steht und erzählt, sondern es ist auch je nachdem, wie der Vortragende eben das auf die Reihe kriegt, man Zwischenfragen stellen kann oder eventuell die Vorträge auf 40 Minuten, 45 Minuten begrenzt sind, wenn man danach noch im Vortragssaal mit den anderen Leuten diskutieren kann. Beziehungsweise hat man ja, gerade du, wenn du jetzt mit deinem Vortrag relativ früh anfängst, 3 Tage Zeit, über deinen Vortrag zu reden und sich mit Leuten zusammenzusetzen. Erfahrungsaustausch wird stattfinden. Das heißt, dass wenn Leute auf dich zukommen, werden sagen, was hältst du von der Idee? Bei uns, bei meinem kleinen Projekt setze ich das anders um. Und das ist halt eben dieses Netzwerk, was daraus entsteht, wovon der Chaos lebt, wovon der Chaos Computer Club lebt. Und so würde ich mir dann meinen Chaos Days beschreiben.
Ja, deswegen wollte ich den Vortrag auch hier halten. Auf dem Kongress wäre einfach deplatziert, weil auf dem Kongress geht es hauptsächlich darum, also auf dem großen CCC-Kongress geht es hauptsächlich darum, große Projekte vorzustellen, irgendwie gerade neue Entwicklungen zu machen und irgendwie was nicht neu ist, was man einfach mal wieder zeigen will und einfach mal Leute ranführen will, das ist einfach kein Platz dafür. Und genau deshalb finde ich diese Veranstaltung auch so charmant, weil ich habe schon öfters Leute getroffen, die gesagt haben, ja, sie haben vom CCC-Kongress gehört, sind dann da erschienen, saßen im Vortrag, haben kein Wort mehr verstanden und ich finde es sehr, sehr wichtig, auch so kleinere Veranstaltungen zu haben, wo man einfach mal die Leute ranführen kann und deswegen finde ich es klasse.
Also generell muss ich auch mal den Tipp geben an Referenten und Leute, die sich für die Mediamind Chaos Days bewerben, dass sie einen Vortrag einreichen wollen. Wir haben am Anfang ein Call for Paper rausgegeben, dass wir gesagt haben, okay, wir haben den Anspruch, wir wollen die in die Topics machen. Wir sind Hochschulgruppe Darmstadt, wir haben die Location der Uni, das heißt, wir müssen auch so ein bisschen in die Richtung Call for Papers machen. Im Prinzip sind wir aber froh, wenn Leute auf uns zukommen und sagen, du, ich habe hier einen Vortrag, ich habe eine Idee, ich würde dir was einreichen. Und wer in den aktuellen Fahrplan reinguckt und die Versionsnummer anguckt, seitdem wir den Fahrplan released haben, ich glaube, die Versionsnummer steht im Moment auf 1.35, das heißt 35 Änderungen in den letzten 2 Wochen. Wir sind halt immer noch am Rumschieben, am Abarbeiten, weil im Moment jetzt noch Vorträge reinkommen. Andere Leute sagen, ich habe es nicht geschafft, ich habe meine Vorträge noch nicht fertig, meine Folien sind nicht da, nimm mich bitte raus, ich habe Panik, ich kann doch nicht vor Menschen reden. Also man lernt ja auch als Speaker irgendwo aus einer kleinen Veranstaltung irgendwie damit umzugehen und sich selber zu reifen. Als speziellen Service wollen wir anbieten bei den Mediamind Chaos Days, dass wir die Veranstaltung aufzeichnen. Das heißt, die Unitechnik in der TU Darmstadt hat eine Streaming-Gruppe und wir werden höchstwahrscheinlich 2 von den 3 Vortragsräumen direkt streamen können, direkt aufzeichnen können. Inwieweit wir das Streaming nach draußen aktuell bei der Veranstaltung schaffen, ist aktuell noch fraglich. Kleiner Zwischenbericht vom NOC habe ich bekommen. Das Netzwerk steht aktuell und da sehe ich ganz zuversichtlich, wir haben gerade Fotos geschossen. Heute sehe ich nichts mehr. Ja, das Leid als Moderator ist, wenn er in die Kamera guckt und nicht auf seinen Rechner gucken kann.
Und das im Radio.
Und das im Radio, ja. Diese Medientechnik in Darmstadt in der Uni, die zeichnet 2 Hörsäle auf. Der 3. Hörsaal, da haben sie irgendwie im Kabelschacht das Kabel vergessen zu legen. Wir versuchen mit einer stationären Kamera den Vortrag dann trotzdem aufzuzeichnen und dann für die Nachwelt zu lassen. Wer seinen Vortrag allerdings als Referent nicht aufgezeichnet haben möchte, da müssen wir halt eben für Geduld bitten, dass wir den Vortrag nicht haben. So, jetzt haben wir gerade einen Anruf in der Leitung. Ich würde sagen, wir spielen ein bisschen Musik, dass wir den Anrufer annehmen können.
So, am Telefon ist jetzt das NOC. Hallo, das NOC.
Hallo, Zera da.
Ihr sitzt gerade in der TU und seid am Basteln.
Genau, wir haben jetzt den großen Core-Router mal eingerichtet, haben jetzt auch schon die Netze gesplittet, jetzt müssen wir nur noch die Server laufen auch, jetzt müssen wir nur noch die Access Points verteilen und überall, wo Netz hin soll, Netz hinbringen.
Okay, wie viel Arbeit ist das noch?
So bestimmt noch 4-5 Stunden.
Okay, das heißt, ihr schlaft heute Nacht ähnlich viel wie der Goffer.
Ja, kann sein. Also wir legen uns hier oben hin und ruhen etwas.
Sehr gut. Ihr habt ein Problem.
Genau, wir haben Hunger.
Ja, wie können wir euch da helfen?
Wir können uns sagen, wo es einen Pizzalieferdienst gibt oder sowas, der hier nachts um drei was in die Uni bringt.
Baut ihr nicht gerade das Internet? Ich meine, ist das nicht die Antwort auf alle Fragen?
Ja, aber die haben nur irgendwie 5 Pizzalieferservice, die alle zu haben. Ah, und wir haben noch Suppen, aber keine Löffel. Also, ich weiß, dass es einen gibt in Darmstadt, weil der McFly hat da mal bestellt, Nacht um drei. Und da wollte ich mal fragen, ob jemand weiß, wie der heißt.
Das heißt, anstatt das ultimative Wissen aus dem WWW abzufragen, fragt ihr gewissermaßen in den Meatspace hinein. Okay, genau. Also jetzt der Aufruf an alle Leute, die da draußen sind und wissen, wo man morgens um 1 Uhr noch eine Pizza bestellen kann. Ihr könnt entweder hier kurz anrufen, ihr könnt das kurz in den Chat posten, da lest ihr auch mit, oder?
Genau, wir lesen mit.
Das NOC wird es euch danken. Okay, dann... da kommt gerade der Goffer rein. Der Goffer will noch eine wichtige Sache loswerden. Weiß der Goffer, wo man eine Pizza herkriegt um diese Uhrzeit?
Eine Pizza in Darmstadt kann ich ihm auch sagen, aber ich habe gehört, er hat ein Löffelproblem.
Er hat ein Löffelproblem?
Mhm. Ich habe gehört, er hat ein Löffelproblem, er hat Suppe und keinen Löffel. Die Veranstaltung mit Mein Chaos DS findet ja in der Technischen Uni in Darmstadt statt. Und ich kann als Tipp sagen, da gibt es auf jeder Etage eine kleine Küche mit Besteck.
Ah, cool.
Aber bitte, bitte zurücklegen, weil ich brauche die.
Das ist klar.
Gibt auch eine Spülmaschine, wo das
Steck
dann wieder reinsteckt.
Genau, und danach in die Spülmaschine legen, damit das alles sauber wird, ja?
Oh ja, machen. Und ein Pizzaservice ist trotzdem noch gefragt, vielleicht für den größeren Hunger.
Okay, also immer noch der Aufruf, einen Pizzaservice, der wahlweise um 1 Uhr, um 2 Uhr, um 3 Uhr oder sogar um 4 Uhr noch liefert. Und mal gucken, wann der erste Pizzaservice wieder aufmacht.
Ja, dann gucken wir gleich mal in den Chat rein und dann schicken wir dir einen Link zu.
Okay.
So, ich blicke jetzt einfach nochmal in den Vortrag rein und werde nochmal so ein paar Vorträge rausdeuten vom Namen her, damit man mal so einen Überblick kriegt, was wir auf der Veranstaltung alles zu bieten haben. Wir haben geplant, um 17.30 Uhr am Freitag anzufangen mit der Opening-Zeremonie. Ich habe gerade nochmal das abgecheckt im Internet, beziehungsweise Erik Theus ist ja auch Assistent an der Uni. Anscheinend ist eine Klausur noch geplant zu dieser Zeit. Das heißt, wir planen um 17.30 Uhr anzufangen mit der Opening-Zeremonie. Sollte wirklich eine Klausur in dem einen Raum sein, dann werden wir wohin anders ausweichen und dass die Vorträge eigentlich dann anfangen. Im Prinzip haben wir drei Vorträge, also Vortragssäle während der ganzen Veranstaltung. Am Samstag gehen wir zum Teil dann auch mit Vorträgen in die Workshop-Area rein, beziehungsweise haben wir noch zwei andere Räume zur Verfügung, über die wir frei verfügen können. Das heißt, wenn sich Gruppen selber finden und sagen, sie möchten jetzt ihre Projektbesprechung abhalten oder die Darmstädter Gruppe sagt, sie möchte jetzt gerne hier eine kleine Vorstandssitzung halten oder was weiß ich, oder sie möchte die Welt grüßen oder irgendwas, oder für sowas ist immer noch ein Timeslot da.
Gut, wir haben jetzt noch einen neuen Hinweis, einen alten Hinweis, den wir heute noch gar nicht hatten, der ist gerade im Channel aufgekommen, vielen Dank nochmal dafür. Vergesst euer Deck nicht. Also wenn ihr eins mitnehmt, weil das POC ist da, natürlich ist das POC da, also MMCD ohne POC, das geht gar nicht, hat das POC gesagt und deswegen ist das POC wieder da. Und das heißt, ihr bringt ein Decktelefon mit, irgendeins, vielleicht bringt ihr auch noch die Ladestation mit, damit es Strom kriegt. Ihr braucht aber gar keine eigene Base Station, weil, wie gesagt, das POC ist da und es hat die Base Stations. Alle, überall im Haus, nehme ich mal wieder an. Das ist jedes Mal ein gigantischer Luxus.
Genau. Innerhalb der letzten Wochen konntet ihr euch anmelden auf eventphone.de, konntet euch eine Nummer zuweisen und dann hätte es den POC ein bisschen leichter gemacht, weil dann wäre einfach hingekommen, hätte euer Telefon den unter die Nase gehalten und hätte gesagt, hier, schalt mich bitte mal frei. So könnt ihr das wahrscheinlich jetzt auf der Veranstaltung direkt machen, geht einfach zum POC. Die werden an ihrem angestammten Platz sitzen im zweiten Stock, einfach hingehen, Telefon hinhalten, freundlich grüßen und Smalltalk halten und dann habt ihr sofort ein funktionierendes Telefon und könnt über die Veranstaltung jederzeit eure Freunde finden, treffen.
Ich muss übrigens warnen, irgendjemand hat meine Nummer geklaut. Also es ist mein Vorname, der gehört mir. Naja, ich habe diesmal eine andere, ist egal, ihr werdet mich finden.
Ja, deswegen haben wir ja Namen, Nicknames.
Ja, Nicknames, die ersten vier Buchstaben und so weiter. Das eine ist eine Ziffer, das passt schon ganz gut. Aber ich habe keinen Deck, das muss ich mir hoffentlich ausleihen können.
Rein prinzipiell bist du ja diesmal Orga, deswegen kriegst du eine Nummer mit 0 vorne, wenn du drauf bestehen wolltest. Aber
nee, danke. Genau. Ich bin möglichst wenig Orga, wenn ich es vermeiden kann.
Ja, ich denke mal, es wird auch relativ, also unser Ziel ist, dass wir entspannt da reingehen, dass wir alle Spaß haben werden und
ja. Ja, Spaß. Ich mache jetzt mal Werbung in eigener Sache, damit mein Vortrag auch voll wird. Ich werde morgen einen Vortrag halten, den habe ich auf Englisch angekündigt. Ich denke, das werde ich irgendwie der Major Vote überlassen, weil alle anderen Vorträge sind irgendwie in Deutsch dieses Jahr. Ich habe das nicht geändert. Wir werden uns darüber unterhalten, wie man im Internet halbwegs, ich sag mal, unverkettet durch die Gegend läuft. Ich beschäftige mich viel mit Unverkettbarkeit. Wenn ich weiß, was es ist, der muss da am Samstag, nicht? Muss dann, Goffer, auf wie viel Uhr bin ich jetzt gerade?
Na, du bist gerade auf 15 Uhr.
Auf 15 Uhr, also früh aufstehen, nicht? Liebe Hacker, früh aufstehen, 15 Uhr, in welchen Saal kommen?
Das steht noch nicht ganz fest, ob wir dann auf dann Vortrag aufzeichnen. Ich muss das nochmal abchecken wegen dieser Streaming-Geschichte. Und auf jeden Fall in dem Vortragssaal, der auch aufgezeichnet wird.
Oh, toll, toll, toll. Dann werde ich mich ganz entsetzlich bemühen und ganz entsetzlich gut reden. Es geht mir aber nicht nur ums Reden, sondern ich bin natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss und die habe ich auch nicht gefressen und nicht mal mit Löffeln, auch nicht mit Gabeln. Deswegen.
Wir wissen jetzt auch, wo Löffel zu finden sind.
ja, wir werden die Türen hoffentlich wieder. Also ich meine, ich bin jetzt ja nicht mehr verantwortlich, weil Chaos Darmstadt ist ja jetzt in die akademischen Hände von Erik übergeben worden. Ich bin gar nicht mehr Vorstand. Tatsächlich, ich bin sehr erleichtert.
Wir bedauern das alle, aber das ist, glaube ich, auch deine persönliche Entscheidung, weil du am Ende des Jahres Darmstadt verlassen wolltest, hast du uns angekündigt.
Ja, sowas habe ich angedroht. Aber ich meine, es gibt ja das Internet, nicht? Da ist man ja immer im Prinzip überall.
Ja, also Chaos Darmstadt, wir sind ein kleiner Haufen von Chaoten. Letztes Jahr war Code Monk in Ecuador, der hat trotzdem mit uns Kontakt gehalten und das heißt, unser Außenposten Chaos Darmstadt war Ecuador. Wo führt's dich demnächst dann hin?
Ich habe noch überhaupt keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe erstmal in den Osten, da ist schön kalt und dann gehe ich in den Norden.
Ha, in den Norden zurück.
Ja, sowas in, ja, nee, weiter in den Norden. Ja, noch nicht weiter. Zurück. Nee, ich hab den, also Darmstadt hat mir den Geschmack der schönen, großen, weiten Welt und der Gigabit-Ethernets irgendwie näher gebracht und ich werde versuchen, dass ich die große, weite Welt noch ein bisschen weiter genießen kann. Mhm.
Da fällt mir so ein Thema ein, wir machen ja nicht nur Cerada, sondern wir machen ja mittlerweile auch Cerada Special, nennt sich Berada. Diese Sendung machen wir, damit wir auch in dieses normale Wiederholungsschema von Radio Darmstadt reinfallen. Immer am dritten Freitag im Monat 21 bis 23 Uhr. Und wir machen außerdem Arada. Und wenn du von Norden sprichst, würde ich sagen, das könnte eines unserer nächsten Themen sein, dass wir über den Klimawandel sprechen. Da gab es, glaube ich, diese Woche eine Statistik, wo die Bundesrepublik Deutschland das Wetter auf die nächsten 150 Jahre, glaube ich, festgelegt hat. Und ja, ganz weit im Norden sind gute Aussichten, so spanienmäßig, Küste, Strand.
Jetzt bin ich gerade raus. Ich war gerade bei allgemein, also ich habe gerade den Faden schon wieder weitergesponnen, weil mein Weggehen und Norden und Klimawandel und
ja, ich dachte so von wegen, na, der Lars wird jetzt irgendwo an die Nordsee, an die Ostsee ziehen und dann eben.
Ehrlich gesagt versuche ich ans Nordpolarmeer zu ziehen. Ans
Nordpolarmeer, ja, noch.
So grob. Da fließt noch der Golfstrom. Das kann die Klimaerwärmung dann irgendwann mal ändern. Wo wir gerade bei allgemeinen wissenschaftlichen Themen sind. Üblicherweise heißt Chaos ja Hacken und so weiter. Wir haben dieses Wochenende, also auf diesen speziellen Meter Rhein-Main-Chaos-Days auch noch ein ganz besonderes Event. Das findet auch jetzt gerade statt und ich hoffe, der DJ hört jetzt auch noch zu, weil der wollte mich irgendwann mal anrufen. Der DJ ist nämlich irgendwann an irgendeiner Stelle im ESA-Raumfahrtzentrum, da wo sie die Satelliten steuern. Und die steuern einen ganz besonderen Satellit, der ist nämlich streng genommen keiner mehr, sondern das ist eine Raumfähre, was auch immer, ein Fluggerät, eine Sonde heißt das. Und die ist unterwegs gerade im Asteroidengürtel. Der ist, ich weiß tatsächlich nicht, wie weit der weg ist, weil ich mich da jetzt auch nicht speziell darauf vorbereitet habe. Aber DJ weiß das bestimmt. Wenn der gleich anruft, kann er euch das sagen. Und diese Sonde trifft, glaube ich, morgen. Die Sonde heißt Stein und sie fliegt in einer astronomisch entsetzlich kleinen Distanz von 800 Kilometern an also Rosetta vorbei, ne?
Nein, ich glaube, die Sonde heißt Rosetta und der Komet heißt Steins. Und die treffen sich dann morgen. Es kommt zu einer Annäherung. Und das Ganze läuft hier über Radio Darmstadt. Also wir sind von der Wissenschaftsredaktion auf die Idee gekommen. Die ESOC verteilt immer diese Newsletter von wegen, dass Veranstaltungen sind. Und ich habe dann mal da angeschrieben, habe gefragt, wie sieht das denn eigentlich aus? Wir würden sie gerne mit bei uns in die MRM-CD einbauen. Und hat die freundliche Dame gesagt, ja, wie stellen Sie sich das denn vor? Sagen wir, ja, wir sind ein paar Nerds, wenn Sie uns einfach so einen Uplink geben aus dem Kontrollzentrum. Wir haben Internet, wir streamen einfach von uns aus Ihre Veranstaltung. Da war erstmal Stille, hat sie gemeint, wie soll das denn gehen? Da sage ich, ja, wir stellen halt einfach, also man muss sich vorstellen, im ESOC, das Presseteam hat da irgendwie immer so Kabinen, wo man auch per Knopfdruck auf die ganzen einzelnen Channels schalten kann. Und dieses Signal kann man verwenden. Und wir haben uns eigentlich vorgestellt gehabt, dass wir das Signal plus einem Videosignal aus dem ESA-Kontrollzentrum, aus dem ESOC in Darmstadt rausstreamen. Das schaffen wir wahrscheinlich nicht. Das heißt, wir werden morgen DJ dahin entsenden. Er wird im Studio, also in dieser Kabine dann sitzen, wird sich das Ganze vor Ort angucken, wird mit den Leuten ein bisschen vor Ort reden, Pressematerial kriegen, Pressemappen kriegen, bekommen, darüber dann wahrscheinlich am Samstag oder Sonntag berichten. Interessant ist aber, dass von der ESOC das Angebot kam, dass die uns gesagt haben, naja, wenn ihr schon nicht das Signal kriegen könnt, von uns hier aus der Kommandozeile, also von der Kommandostation, wir können euch die Signaldaten vom Satelliten geben. Das heißt, wir haben von der ESOC die Kerndaten des Satellitens gekriegt, die Funkfrequenzen und so weiter. Wir haben das Zeitfenster genannt bekommen. Das heißt, wer morgen seine Soundkarte mitbringt und da ist ein AD-Wandler drauf, und es schafft, den Satelliten anzuzapfen und das Signal rüberzuholen und die Fotos vor der ESOC auswertet, weil ich glaube, das Signal, also diese Annäherung wird morgen gesendet, also morgen Freitag, und am Samstag ist Presseerklärung, wo die ersten Bilder gezeigt werden. Vielleicht schaffen wir es ja, einen großen Hack zu machen und die Daten vorher zu senden.
Also Bilderdaten aus der weiten Welt, also aus dem Universum, auf den Meter rein, mein Chaos Days.
Es ist nichts Neues. Also ich habe das gesehen auf What the Heck. Da war auch so eine Gruppe, die hat dann einfach angefangen, so einen Rechner aufzubauen, eine umgebaute Soundkarte, weil eben, wie gesagt, der Analog-Digitalwandler da drauf ist, der entsprechende Chip. Und ich kann mich jetzt nur ganz vage dran erinnern, was es gewesen ist. Ich glaube, es war ein amerikanischer Spionagesatellit, der eine falsche Software hatte, weswegen er jetzt nicht mehr zum Spionieren eingesetzt worden ist, sondern einfach nur... Also damit er überhaupt funktionierte, musste man eben diese Verschlüsselung sonst irgendwie abschalten und hat eben dann freigesendet. Und er ist halt eben während dem What the Heck zweimal am Tag übers Gelände geflogen, innerhalb von einem Slot von 30 Sekunden. Und dann konnte man eben direkt halt von diesem Satellit die Bilddaten runterziehen und hat dann halt eben What the Heck von oben gesehen. Also so grob gesponnen war das irgendwas. Und das können wir morgen eigentlich rein theoretisch auch schaffen.
Was brauche ich denn dafür sonst noch? Brauche ich noch eine Antenne?
Ja, ich denke, das wären Funkamateure.
Wir haben die ihre Antennen dabei. Bitte mitbringen.
Nein, brauchen sie nicht. Also im Gegensatz zu ICMP, wo ja auf der ICMP richtig Antennenwald aufgebaut worden ist, braucht man das in Darmstadt nicht, weil wir haben in der Uni ja auch die Darmstädter Amateurfunkgruppe und die Antennen stehen ja auf dem Unidach.
Und die kann ich einfach anzapfen?
Es sind ja, wie gesagt, Leute aus dieser Gruppe da, mit denen kannst du sprechen und dann kannst du da direkt vielleicht das Signal abgreifen. Also wir werden da irgendwie morgen im Laufe des Tages einfach mal versuchen, chaosmäßig und zusammenzusetzen.
Das heißt, ich muss dich einfach nur finden, dich nach der Frequenz fragen und dann...
Ja, also ich habe diese Information per E-Mail bekommen. Die kann ich dann irgendwann morgen ins Wiki reinleiten und dann kann jeder mal gucken, da ist eine Frequenz, mal gucken. Ich habe das gestern beim Radio gehört und ja, wir warten immer noch auf DJ. DJ will ja, wie gesagt, morgen hingehen zur ESOC. Ich habe vorsorglich für mich auch noch eine Presseakkreditierung besorgt. Ich werde es, glaube ich, zeitlich nicht schaffen, hinzugehen.
Ich denke auch nicht. Sehr großzügig von dir, die weiterzugeben.
Ja.
Ja, gut. Das ist ja auch irgendwie nur so halb. Also ich weiß nicht, ist bestimmt aufregend, in dem Pressezentrum zu stehen, aber wenn ich mir überlege, was DJ verpasst, während er da rumsitzt in seiner Kapsel und zuguckt, wie dieser Satellit da irgendwo vorbeiflattert. Ich weiß nicht, ob ich mit ihm tauschen wollte. Gut,
wollen wir noch zumal, Veranstaltungshinweise, zumal der DJ dann auch für das Nachtprogramm verantwortlich ist. Also morgen am Freitag haben wir ja großen Auftritt von Pornophonik. Die haben wir heute Abend ja auch diverse Male gespielt. Die werden um 22 Uhr auftreten. Danach werden DJs an den Start gehen. Und DJ Spock ist also derjenige, der das Ganze organisiert hat. Es sind diverse DJs am Start und die werden wir noch in eine Timeline reinziehen und werden also dann das Nachtprogramm machen von Samstag auf Sonntag und Sonntag auf Montag. Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag, genau.
Gut, ja gut, das Nachtprogramm, damit man nicht allzu viel einschlafen muss. Gut, haben wir noch mehr Veranstaltungstipps? Es ist nämlich nur noch eine halbe Stunde, diese Sendung.
Ja, wir haben doch ein anderes Thema nachher mit der Hessenwahl. Da haben wir gleich noch Oliver Knapp zu Besuch, der auch mit mir zusammen oder mit dir, also wir drei haben ja zusammen maßgeblich in Darmstadt ChineseWall.ccc.de gemacht. Ja, ich gehe mal ganz kurz den Fahrplan nochmal durch. Es wird einen Mobile Gaming Vortrag geben von IceNerd, jemand aus Darmstadt. Snafu aus der Darmstädter Gruppe wird ein bisschen was über seine Bachelorarbeit erzählen, Informationsflussanalysen am Beispiel von Zill. Dann wird Colin aus Darmstadt über sein Home-Info-Panel berichten, was er sich gerade gebaut hat.
Das kann ich nur mal kurz empfehlen, das wird wirklich witzig.
Ein Darmstädter Referent, der allerdings nicht so in der Chaosgruppe drin ist bei uns, hat sich gemeldet gehabt, Lukas Rosenstock, und er wird über OpenID berichten und so seine Projektidee und seine Arbeit dabei. Dann wird Oliver Knapp, den wir gleich auch nochmal hören, über Wahlcomputer berichten. Was bringen Wahlcomputer? Argumente kritisch betrachtet ist sein Thema. Dann haben wir ein bisschen Pflanzenkunde zu später Stunde.
Ich will das jetzt nicht wissen. Kannst du das elaborieren?
Ich glaube, es geht um Gemüseanbau von Tomaten oder.
Ah, okay. Ist das ein bisschen in die Richtung der Kochsendung?
Ja, ich glaube, ja, genau. Kochsendung ist ein gutes Stichwort. Wir haben also morgen Catering. Wir werden also extra für unsere vegetarischen Besucher auch was Besonderes anbieten. Und das wird nochmal extra Kochen sein wahrscheinlich. Da wird es dann auch irgendwelche Kochkurse geben. Ich habe gehört, du wolltest für einen erlesenen Kreis bei Bedarf ein bisschen Einblick in die Kaffeekunde geben.
Ich habe ja keine Ahnung. Nein, ich wollte Kaffee teilen quasi. Ja, Kaffee also wenn ihr Kaffeebohnen mitbringen wollt, Goffer wollte irgendwie eine Mühle mitbringen. Ich bringe meine große Kaffeekanne mit, da passen irgendwie 6 Espresso oder 7 oder 8, je nachdem wie viel man trinken will. Das ist grob 1,5 Becher. Das ist meine Dosis für Nachtschicht.
Also ich will daran erinnern, wir haben ja die Idee, dass wir gesagt haben, okay, wir haben MRMCD-Tassen und da gibt es eine Kaffeeflat. Es soll noch so diverse Veranstaltungen geben, wie jetzt angesprochen, diese Kaffeezelebrierung oder auch der Kaffee beim POC. Schmeckt auch sehr lecker.
Ja, genau. Also ich meine,
auch mit ihrer eigenen Kaffeemaschine an.
Mein Ding ist Espresso und dieser normale Kaffee, das geht nur mit viel Zucker runter und so Brühkaffee, geht überhaupt nicht. Deswegen solltet ihr irgendwie Bohnen haben, wir haben irgendwo eine Mühle, wir haben irgendwo einen Kaffeekocher, wir kommen daran, vielleicht treffen wir uns da. Irgendwann, wenn man nicht mehr schlafen will.
Genau. Das Nachtprogramm dann irgendwann so zwischen 10, also um 10 Uhr ist Pornophonie-Konzert, wahrscheinlich bis um 11:30, 12 rum. Danach erwarten wir, dass die Mainzer bzw. die Dortmunder ihre Tesla-Spule mitbringen. Das heißt, wir werden es ordentlich krachen lassen, indem wir dann ein bisschen mit Strom Experimente machen. Zeitgleich werden wir in den Hörsälen irgendwie Spielekonsolen anschließen und ein bisschen Videos zeigen, wobei wir morgen nochmal das panoptische Prinzip zeigen wollen, also das die diversen Kurzfilme aus dem Kurzfilmfestival. Ja, und dann blicken wir einfach mal in den Samstag hinein. Wir fangen relativ früh an, weil der Fahrplan ist voll.
Wann fangen wir an?
Am Samstag fangen wir um 10 Uhr an. Und
Entschuldigung, ich war das letzte Mal, war ich die Frühschicht beim Radio zweimal hintereinander. Das heißt, ich war um 7 Uhr hier im Sender, um die Radiosendung aus- oder anzuschalten. Wir haben dann bis 9 Uhr morgens gesendet, bis die nächste Sendung angefangen hat.
Du hast, glaube ich, keinen gesehen?
Nee, ich habe den Sendenden bei uns aus dem Studio wecken müssen. Der hat halt eine Musikschleife eingelegt. Und in dem ganzen Laden hat absolut alles geschlafen um 9 Uhr morgens. Um 10 Uhr anzufangen, da sieht man, also ihr müsst euch anstrengen.
Ja, wir werden ein bisschen Frühstück vorbereiten. Wir werden das ein bisschen langsam angehen. Die Referenten, die für morgens 10 Uhr vorgesehen sind, sind also 3 Leute jeweils aus der Orga. Es ist also dann Philipp aus Münster, der ein bisschen über das Überwachungswiki.de sein Projekt berichten wird, zusammen mit Shell. Ich werde mit Oliver Knapp, wahrscheinlich wirst du auch dazukommen müssen, über ChineseWall.ccc.de reden. Und Risk Taker und Guide werden über Rubik's Cube reden.
Ich habe beschlossen, in der ersten Reihe zu sitzen und mit Zwischenrufen zu stören, jawohl.
Bei welchem Vortrag von den dreien? Ich glaube, wir machen Vortrag-Hopping oder vielleicht kann das auch passieren, dass wir einfach sagen, wir fassen diese drei Vorträge zusammen und halten zu dritt einen jeweils 20-minütigen Kurzvortrag. Das werden wir dann sehen, wie viele Leute überhaupt wach sind und sich dann für unsere Vorträge interessieren, die äußerst spannend sind. Aber dadurch, dass wir bei der Veranstaltung als Orga auftreten und froh sind, dass externe Referenten da sind, stellen wir uns dann nicht so in den Vordergrund und haben uns natürlich dann die schlechteren Vortragslots ausgesucht.
Chinese Wall wird extrem witzig, auch wenn ich den natürlich überhaupt nicht halte, weil ich ja eigentlich gar kein Vortragender bin.
Genau. So, dann kann ich bekannt geben, dass wir generell bei der Veranstaltung sehr viele Krypto-Vorträge haben. Den hatte ich am Freitag unterschlagen. Also Erik Tews wird sehr viel Krypto erzählen. Nach Möglichkeit wird er Leute aus seiner Arbeitsgruppe dabei haben, die ihn dabei unterstützen. Es war am Anfang mal davon die Rede, dass sein Doktorvater, Professor Johannes Buchmann, selbst einen Vortrag hält. Das ist im Moment noch unklar. Erik wird im Prinzip, je nachdem, was dann danach für Vorträge kommen, also zum Beispiel um 12 Uhr fängt, gibt es einen interessanten Vortrag von Alich, Abusing X509 Certificate Futures. Und Erik wird jeweils für diese Krypto-Vorträge den theoretischen Hintergrund oder das Basiswissen liefern, dass man die Vorträge dann auch versteht. Also im Prinzip, Erik hat sich da viel vorgenommen, auf die Leute einzugehen, je nachdem, wie Publikum das Fachwissen ist, ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen oder es einfach mehr bei den Basics zu belassen.
Das ist schon, glaube ich, gar nicht so schlecht. Erik konnte WEP nachher so erklären, dass ich mir fast eingebildet habe, ich könnte es knacken.
Ja, bei mir ist es irgendwie rausgefallen. Gut. Wir werden Samstagmorgen den Benny von Radio Darmstadt haben. Benny ist jemand aus dem Vorstand hier aus Radio Darmstadt. Er wird den Radiosender vorstellen. Er wird also dieses ganze Projekt, wo wir jetzt hier raus senden, vorstellen und so ein bisschen was erzählen.
Das Projekt heißt... Ah, oh, das klappt wieder alles nicht. Das ist so entsetzlich. Jetzt wollte ich eigentlich einen Jingle spielen, damit das schön wird. Aber der kommt irgendwo anders raus.
Okay, wundert euch nicht, wenn wir gleich nochmal probieren und dann ein Jingle dazwischen ist.
Nee, das ist ja
immer noch nicht. Die Regler hochziehen.
Die sind oben. Komm, mach okay, weiter. Ich mach keine Technikdiskussion ja. Während...
Gut. Wir schaffen alle Technik. So, dann im morgendlichen Blog, wie gesagt, sind Vorträge von den Veranstaltern drin. So um 12 Uhr gibt es einen Vortrag über LED Cube Revision 2.0. Das ist also im Prinzip Blinkenlights von den Mainzern nachgebaut. Wir haben dann einen sehr interessanten Vortrag über ein soziales Projekt, was der C3F2M, also der Frankfurter Computertreff, dieses Jahr gemacht hat. Und zwar geht es darum, dass in Rwanda die sozialen Verhältnisse nicht so besonders sind. Und da geht es um eine Toilette, die gebaut worden ist für eine Schule, wo der C3F2M gespendet hat. Und insbesondere Dornio wird dabei sein und berichten.
Ja, das ist, geht nochmal sozusagen all die Leute, die irgendwie so eine Hackerphobie haben oder Hackerangst haben oder denken, sie werden komplett übertechnisiert. Ja, in diesem ganzen Bereich Chaos, CCC, Hacken, wie auch immer, das ist ein relativ sehr breites Spektrum. Hacker sind Menschen mit einer Seele und mit ganz normalen Bedürfnissen. Sie wollen zum Beispiel Pizza essen. Ah, nein, ich will mich jetzt nicht darüber lustig machen, aber nein, es ist halt, ne, es gibt da tatsächlich für eine wirklich breite Bevölkerung viele, viele Projekte mit durchaus auch ernstem Hintergrund und das ist, ich glaube, eine Veranstaltung, die eigentlich sehr, sehr viele interessieren kann.
Genau. Leider ist es passiert, dass in der Diskussion über dieses Wanda-Projekt, wo dann die Frankfurter geschrieben haben, sie haben einen Rechner gespendet, das auch dann negativ bewertet worden ist und wegen, ja, da schicken jetzt die Europäer alte Hardware nach Rwanda. Dem ist es nicht so gewesen. Also das ist schon ein ernstzumeinendes Projekt und ein sehr interessanter Vortrag. Also guckt euch das an und macht euch dann selber euren Eindruck, ob ihr dann wirklich vielleicht auch da mit einsteigen wollt und das mit unterstützen wollt. Also wir haben uns vorgenommen, wenn die Mieter am Chaos Days auch ein bisschen Gewinn abwerfen sollten, dass wir einen Teil des Erlöses in dieses Projekt wieder reinstecken werden.
Wir meinen das ernst mit gemeinnützig.
Ja, ganz, ganz ernst, ja. Wir werden... Genau, das ist ein Vortragslot oder beziehungsweise ein Workshop von der Arbeitsgruppe Vorratsdatenspeicherung am 11.
Oktober ist ja die große Demo in Berlin, Freiheit statt Angst. Und wir werden also Transparente basteln und ein bisschen rummalen für diese Demo. Das wird also den ganzen Vormittag am Samstag stattfinden. Wir haben einen Workshop über Plonen, wo jeder sich beteiligen kann, indem er einfach so Ideen mitbringt, wie er seine Webseite haben möchte. Und wir diskutieren in diesem Workshop einfach, wie man das umsetzen kann, also praktisch. So, dann sind Samstag die Vorträge, die wir vorhin, glaube ich, am Anfang der Sendung hatten. Wir haben also einen sehr großen Schwerpunkt in Solaris, Open Solaris, mit den Sprechern Ulrich Gref, Jörg Schilling, Jonas aus Mainz wird da in die Richtung ein bisschen was erzählen.
Der Jörg hat ja vorhin schon mal kurz was dazu erzählt.
Genau, wir freuen uns, dass er da ist. Ganz interessante Geschichte. Wir haben ihn damals mal auf einer CeBIT kennengelernt, am Sandstand. Und ja, deswegen freut uns, dass er auch diesmal vorbeikommt und einen Vortrag hält. Abgerundet so vom Thema her wird das Ganze dann Vortrag von Bilbo, der über Enterprise-Storage-Systeme spricht und das im Prinzip dann auch in dieses Thema reinpassen würde. Wir haben einen interessanten Vortrag Decentral Development von Jens Mücke aus Hamburg. Diverse weitere Krypto-Vorträge wird es geben. Workshops.
Gerade betritt der Mann für die Kryptographie, Erik, den Saal. Erik, willst du nochmal rausgehen, den Olli auch nochmal reinholen? Den brauchen wir auch noch.
Genau, dann müssen wir das letzte Thema noch abarbeiten. So, dann Bernd Wachter wird ein bisschen was erzählen über Konzepte und Failover-Lösungen. Und dann im Prinzip Samstagabend gehen wir in diesen gesellschaftskritischen Teil Global Relations hinein, dass wir über Datenschutz sprechen werden, über die Acker-Vorratsdatenspeicherung. Es wird Vorträge geben, die vom Namen her heißen Digitaler Aktivismus. Wir werden einen Vortrag haben von Sandro Geiken, der zusammen mit Konstanze Kurz das Buch 1984.exe geschrieben hat. Er wird sprechen über das Ende der informationellen Selbstbestimmung. Es war ein Vortrag bisher geplant gewesen über das BKA-Gesetz und andere Gesetzgebungsgrausamkeiten. Und dieser Vortrag ist im Moment gerade in der Schwebe. Wir versuchen gerade noch einen Ersatzsprecher zu diesem Vortragslot zu finden. Das sind wirklich Themen, basierte Vorträge. Das heißt, wir reden über Gesellschaftskritik. Die Referenten stellen ihre Punkte so ein bisschen dar. Und das Ganze gipfelt dann eigentlich in einem großen Panel, was wir geplant haben. Das ist neu für die Mediamind Chaos Days. Wir wollen um 10:30 ein Panel veranstalten, wo dann Konstanze Kurz, Pressesprecherin vom CCC, Ricardo Christoph Remmert Fontes, der den Vortrag AK Vorratsdatenspeicherung vorhalten wird, also Freiheitsredner ist er von Beruf oder seine und Sandro Geiken, Simon Kolumbus. Wir werden also ein Panel machen. Moderiert wird das Ganze von Alder, vom AK Vorratsdatenspeicherung. Und ja, mal gucken, was da rauskommt. Da sind wir sehr gespannt. Also Panel ist ja eher so eine offene Diskussion mit Ende, dass man irgendwo sagt, man hat eine Zielrichtung, man hat einen Weg gefunden und das ist halt eben so.
Ja, das ist eigentlich immer ganz interessant. Ich weiß nicht, es sind vermutlich noch nicht allzu viele Leute auf Konferenzen gewesen, aber das ist eigentlich fast immer so mit der spannendste Teil, weil es so schlecht vorbereitet ist, weil die Leute halt einfach nur mal sich 5 Minuten vorbereiten können. Normalerweise stellen sich halt die Kandidaten kurz vor, sagen sozusagen, geben eine kurze These zu dem Thema zum Besten und dann wird die Diskussion mehr oder weniger frei eröffnet. Natürlich sollen die Panelisten, die da vorne stehen, am meisten reden, weil um deren Ansichten geht es letztendlich und die sind ja aus einem besonderen Grund ausgewählt worden, aber es kommt durchaus vor, dass aus dem Publikum relativ interessante Einwürfe in den Raum geworfen werden und wenn man Glück hat, entspannt sich eine wirklich lebhafte Diskussion. Genau das hoffen wir an der Stelle natürlich auch. Das heißt, man braucht wieder Publikum, weil die Panelisten untereinander, die könnten sich auch beim Kaffee treffen.
Genau. Deswegen haben wir also diesen Vortragslot also auch exklusiv gesetzt, weil wir gesagt haben, okay, das ist was Besonderes. In diesen Hörsaal passen 250 Leute rein. Das ist so die Obergrenze, die wir bei der Veranstaltung an Personen rechnen. Also in Wahrheit
256 plus Stehplätze.
Genau. Also die letzten Jahre war unsere Veranstaltung irgendwie so in dem Kreis bei 100, 150 Leuten. Wenn wir diesmal 1, 2 Personen mehr sehen, dann würde uns das freuen. Wer sich nicht so ganz für dieses Thema Gesellschaftskritik interessiert und das Ganze eher so abdeutet, von wegen, ja, das ist mir jetzt zu politisch. Starbuck wird um 20.30 Uhr auch nochmal einen interessanten Vortrag über Mayfair halten. Also als Ersatz im Prinzip für diese Grunddiskussion zumindest um 20.30 Uhr noch und dann ist wie gesagt exklusiv dieses Panel. nach dem Panel ist auch ganz interessant, wird es einen Roboterwettkampf geben. Die Darmstadt Tackles werden gegen ein amerikanisches Team spielen. Das heißt, das amerikanische Team speichert die Software remote aus Amerika ein und spielt dann remote aus Amerika. Dann fangen die Fun-Vorträge an, das heißt, wir werden PowerPoint-Karaoke-Vorträge haben, Videos zeigen, wieder Konsolen anschließen und wir werden nochmal den Film A Scanner Darkly zeigen, der im Rahmen des Filmfestivals übermorgen durch ganz Deutschland getourt ist und wir haben gestern die Freigabe bekommen, dass wir offiziell einen Blockbuster, einen Kinofilm zeigen dürfen. Das freut uns auch. Ist auch ein interessanter Hintergrund, das heißt, wir werden über diesen Film sprechen und über die Kampagne, die es zu diesem Filmfestival gab. Dann sind wir auch schon beim Sonntag angelangt.
Ich habe mich gerade gefragt, ob es jetzt irgendwie immer noch der Samstag ist.
Nein, wir haben jetzt den Sonntag und da fangen wir, wir wollten eigentlich am Sonntag ein bisschen später anfangen, um 11. Mittlerweile haben wir so viele Vortragslots, dass wir dann gesagt haben, okay, um die unterzukriegen, fangen wir Sonntag eben auch um 10 an. Politische Aktionsformen für Nerds ist sehr interessant. Da geht es von Demo über Flashmaps, über Guerilla-Guarding bis hin zu Radical Cheerleading. Ist ein sehr interessanter Vortrag für das, was eventuell am Sonntag passieren könnte noch. Was bisher unausgesprochen ist, weil es ist eine große Lücke im Vortrag. Es weiß noch keiner richtig, was passiert. In Wahrheit stellt euch mal drauf ein, dass da irgendwas ist, sein könnte. Wir werden am Sonntag ein bisschen auch wieder aus der Darmstädter Gruppe Vorträge bekommen, IPv6 für Anfänger. Alex wird wieder einen hochinteressanten Krypto-Vortrag halten, OpenXPKI. Dann war ein riesen interessanter Slot geplant gewesen, wo spontan sich diverse Sprecher aus dem CCC gefunden haben, nämlich wir wollten den Teilchenbeschleuniger besichtigen. Wir haben im Wiki eine Seite aufgemacht gehabt, wo sich die Leute eintragen konnten. Und so wie es im Moment aussieht, ist der Teilchenbeschleuniger in Betrieb. Das heißt, er ist hochgefahren und aus Sicherheitsgründen können wir da nicht rein.
Ist das der große Teilchenbeschleuniger ein bisschen nördlich von Darmstadt oder der im Nebengebäude?
Nein, das ist der im Nebengebäude.
Ah, okay.
Ja. Wäre ganz interessant gewesen, weil ja nächste Woche in CERN der Teilchenbeschleuniger auch...
10. September, merkt euch, das Ende der Welt.
Das Ende der Welt, genau. Wer also Spiegel online gelesen hat und dann die Berichte verfolgt, von wegen, dass ein schwarzes Loch entsteht, stehen könnte, ja. Also wir werden diesen Slot nochmal variieren und mal gucken, vielleicht können wir doch ein bisschen was zeigen. Es wird also eher einen Vortrag geben und die Referenten Christian Röder aus Darmstadt Guide und US werden also ihre Physikkenntnisse zum Besten geben. Dann haben wir, wie gesagt, einen großen Timeslot zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr, wo wir in der Darmstädter Innenstadt ein bisschen spazieren gehen wollen und fangen im Prinzip dann wieder um 2:30 an mit weiteren Vorträgen. Erik wird mit Fleck zusammen wieder Kryptographie erklären. Quenever wird ein bisschen erzählen, how to bring up small nerds events, wird ein bisschen erzählen, warum wir mehr von diesen kleinen Events brauchen, also die Metaramai Chaos, die ist im Vergleich sind schon relativ groß im Vergleich zur GPN oder zur RBG2R oder solchen Veranstaltungen.
Nein, Musik. Es gibt keine Telefone hier im Studio.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, dass wir Musik spielen sollten. Konstanze Kurz wird ein bisschen was erzählen über den, jetzt erfassen wir alle die Biometrie im Personalausweis. Wir werden Lightning Talks haben, wo jeder dann nochmal so 5 bis 10 Minuten Sprechzeit hat. Wir werden uns als Darmstädter Gruppe beziehungsweise als Gruppe im Rhein-Main-Gebiet ein bisschen zusammensetzen und vorstellen, was also dann die ganzen Treff sind, zusammen mit dem Vortrag um 10 Uhr Building in Hackerspaces. Ja, dann kommen wir auch schon zum Ende. Das NOC muss am Ende Bericht abgeben, was alles passiert ist.
Wer wen wann warum kaputt gemacht hat.
Genau, und so ein bisschen Statistiken liefern. Ich glaube, wir haben eine große Bandbreite, wenn man die Bandbreite auf die Anzahl der Besucher umrechnet, das hat Kurtmung auf der SMP mal spaßeshalber gemacht, sind wir sehr weit oben im Balken, was vergleicht mit amerikanischen Veranstaltungen, wo dann also dann wenige Bits pro Person rausfliegen, also da sind wir schon richtig gut dabei. Einer der letzten letzten Vorträge am Ende ist auch wieder von Oliver Knapp, wie du die Demokratie retten kannst.
Der Oliver sitzt gerade hier, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde, wollen wir den gleich mal was fragen? Wir können mal eben, das war jetzt der vorletzte Slot, dann kommt noch Eigentlich war es der letzte, nicht?
Ja, und dann kommt das Closing Event. Das heißt, wir werden um 5:30 ungefähr mit der offiziell mit dem mittleren Chaos Day schließen. Wir werden allerdings dann das Catering offen halten bis um 10. Es sind viele Leute, die gesagt haben, ah, das ist so toll dieses Jahr. Ihr habt die Vorträge so lange, ich bleibe einfach bis Montag, das ist auch möglich. Wir müssen halt Montagmorgen um 9 Uhr die Uni geräumt haben. Bis dahin werden wir also dann noch draußen Party machen, solange das Wetter mithält, ein bisschen Spaß haben. Ja.
Ja, es werden definitiv noch Privilegierte gesucht, die entsetzlich privilegiert ein bisschen mit helfen, aufzuräumen, mal einen Tisch hier hinschleppen oder dahin schleppen. Seid euch da nicht zu schade, ihr könnt bleiben, die Party ist am Ende immer am besten und die Letzten, die bleiben, sind sowieso die coolsten.
Genau, und man muss ja irgendwie das Fassbier leer kriegen, also Freibier.
Das haben wir jetzt nicht gesagt, aber es könnte passieren.
Ja, wenn noch Bier übrig ist, ja.
Gut. Das war jetzt der komplette Fahrplan. Wenn ihr euch das gemerkt habt, wisst ihr alles. Ihr könnt es aber natürlich auch unter mrmcd.net und dann /wiki-Fahrplan nachschlagen. Ihr werdet es finden.
Also die URL ist ein bisschen anders. Heißt auf Englisch irgendwie mrmcd.net /schedule/mrmcd111b.
Ja, aber /wiki ist der Ort, wo alles verlinkt ist.
Genau, also macht Wiki, legt euch da Seiten an, wenn ihr irgendwas findet zu den Vorträgen, was besser sein könnte oder Projekte, sonstiges, macht Wiki. Stellt da alles rein. Wir haben einen Blog angefangen in der Vorphase der MMCD, da wird es auch neue Informationen geben. Aber eigentlich während der Zeit ist also das Wiki die Informationsquelle. Jetzt würde ich sagen, machen wir einen Themenschwenk, weil wir haben noch eine Viertelstunde. Wir haben Erik da. Ich würde sagen, fangen wir mit Erik an, dass Erik mal ein bisschen zusammenfasst, was er alles an Krypto-Vorträgen hat.
Ja, guten Abend. Also, wir fangen an mit einer Einführung in Kryptographie, und zwar wird das mal eine ganz andere Einführung, als ihr die bisher gesehen habt. Und zwar, was man so traditionell macht bei einer Einführung in Kryptographie, ist, man stellt mal so vor, was ist Kryptographie überhaupt? Das werden wir natürlich auch machen. Und man wird natürlich irgendwie vorstellen, was gibt es denn so alles für Verfahren. Also es gibt so ein paar sehr wohlklingende Namen wie RSA, DSA, Elgamal, Diffie-Hellman, AES, DES, Tufisch, Blowfish, Rheindahl, SHA-1, MD5 und so weiter. Und vielen Fällen schauen sich halt einfach die Verfahren an, was sie denn so können. Und wir machen das mal ein bisschen anders da. Wir schauen uns praktisch an, was will ich denn eigentlich an Sicherheit erreichen. Das heißt, ich habe irgendwie vor, etwas zu verschlüsseln, und wieso gibt es denn da möglicherweise mehrere Möglichkeiten, das zu tun, und welches denn sicherer, welches nicht so sicher, welche will ich benutzen, welche will ich nicht benutzen, und was ist denn überhaupt Sicherheit? Im Allgemeinsten sieht es hier so aus, Lars, angenommen, du schickst mir jetzt irgendetwas zu und das ist von mir aus mal dein Passwort. Was willst du denn auf gar keinen Fall?
Ich will dir nicht mein Passwort schicken.
Okay, dann schickst du mir jetzt mal deine Telefonnummer zu.
Okay, das ist okay. Was will ich auf keinen Fall? Dass mich jemand anders anruft.
Genau, du willst nicht, dass irgendjemand anders diese Telefonnummer erraten kann.
Ja, weil das sind dann immer ganz komische Leute, die rufen den ganzen Tag an, das nervt.
Ja, allerdings haben wir jetzt ein kleines Problem. Angenommen, du willst mir jetzt zuschicken, ob du morgen um 9 Uhr in der Uni bist oder nicht.
Ah jo, das ist ein relativ unwichtiges Datum. Ich meine, ich habe keine Feinde, hoffe ich. Die werden mir kein Bein stellen und mir nicht auflauern.
Ja, aber wir kriegen ja ein Problem. Und zwar, die eigentliche Antwort ist hier nur ja oder nein. Und das heißt, wenn irgendjemand dreht, hat das plötzlich in 50% aller Fälle richtig. Das heißt, irgendwie die Anforderung, das, was ich schicke, darf niemand erraten, das funktioniert dann in dem Moment nicht mehr.
Nicht so richtig. Insbesondere, wenn wir asymmetrische Kryptographie verwenden, dann kann ich das Ding ja selber entschlüsseln und verschlüsseln und vergleichen. Ja, sowas weiß ich, wenn ich morgen bei dir zugehört habe. Samstag.
Genau, das heißt, wir werden uns einfach mal anschauen, was gibt's denn da so für verschiedene Sicherheitslevel, die wir erreichen können. So, nächster Tag. Das war noch Freitag. Gehen wir mal zum Samstag. Das dauert jetzt ein bisschen.
Ja, ich kann dir sagen, SSL und TLS. SSL und TLS?
Genau, da wird Elias Most einen Vortrag über das SSL bzw. über das TLS-Protokoll handeln. Das ist so das quasi Standard-Krypto-Protokoll im Internet, wenn es darum geht, verschlüsselt Daten zu übertragen, also Webseiten, E-Mails oder was auch immer. Und damit sich natürlich Server und Client irgendwie authentifizieren können bei SSL, braucht man Zertifikate. Und da gibt es normalerweise nur eine einzige Möglichkeit, die sogenannten X509-Zertifikate. Und direkt im Anschluss darauf wird Alech einen Vortrag halten, was man denn da so alles an Features missbrauchen kann. Also X509 ist ein riesengroßer Standard mit 1000 Feldern und Erweiterungen. Und da gibt es so viele Features drin, da wäre es wirklich verwunderlich, wenn man nicht zumindest ein paar von diesen Features missbrauchen könnte oder anders brauchen könnte, als der normale Anwender vielleicht eigentlich denkt, dass sie gebraucht werden.
Ja, was weiß ich denn am Ende des Tages, wenn der Samstag nun vorbei ist? Vielleicht kannst du das in wenigen Worten zusammenfassen.
Am Ende vom Samstag weißt du zumindest, wie Kryptographie im Internet so im Praxiseinsatz funktioniert. Wir haben auch eine Key-Signing-Party, da kann man sich irgendwie gegenseitig seine GPG-Keys signieren. Da ist jetzt dummerweise schon die Anmeldefrist abgelaufen, aber vielleicht ist es trotzdem irgendwie interessant.
Zeitgleich wird es auch wieder CA-Cert-Schuhing geben. Das heißt, man kann auch sich selber bei CA-Cert irgendwo als Schuhe eintragen und dann selber Zertifikate erstellen.
Gut. Genau. Und am Abend hält noch jemand einen Vortrag über BGP im Allgemeinen und im Praxiseinsatz. So, und Sonntag kommen wir zum eigentlich interessanten Teil, wie man Krams kaputt macht. Da haben wir einmal einen Vortrag von mir selber. Da werde ich mal so eine Methode der Kryptoanalyse vorstellen. Das heißt, was gibt es denn so für Standardmethoden, mit denen man an ein Verfahren herangehen kann schauen, ob man es nicht vielleicht kaputt kriegt. Und ganz am Ende des Tages wird Flex noch einen Vortrag halten über die gängigen Verfahren, die es so gibt und was darauf so für Angriffe bekannt sind und wie man sich vielleicht dagegen schützen kann.
Ja, gut. Was für Voraussetzungen brauche ich, damit ich das überhaupt verstehen kann?
Naja, es kommt drauf an. Wenn du die Einführung hören willst, dann würde ich empfehlen, du solltest schon ungefähr wissen, was ist Kryptographie und du solltest vielleicht so ein paar der Verfahren mal gehört haben. Das heißt, solltest du zumindest ungefähr wissen, was ist das denn, was tut das denn? Oder solltest du zumindest wissen, dass gewisse Namen irgendwas mit Kryptographie zu tun haben.
Okay.
Ja, dann danken wir. Ich glaube, wir machen jetzt mal einen ganz kurzen Break, musikalischer Art, dass wir jetzt hier so die Vorträge, die Übersicht über die Vorträge mal ein bisschen abbrechen an der Stelle. Danke, Erik. Ich denke, das wird sehr interessant und ja, wir hören uns dann gleich wieder mit Olli, der noch ein bisschen über die hessische Landtagswahl berichten wird. So, jetzt machen wir einfach mal einen ganz krassen Themenbreak nochmal zum Schluss. Aber die letzte Woche hat uns das gezeigt, dass wir nochmal über die hessische Landtagswahl zu reden haben. Im Studio begrüße ich Unicorn, Oliver Knapp.
Hallo.
Hallo, grüß dich. Fassen wir nochmal zusammen, was dies Jahr alles passiert ist. Es gab eine hessische Landtagswahl im Januar.
27.01. richtig.
27.01. Zu dieser hessischen Landtagswahl waren Wahlcomputer zugelassen.
Das ist richtig und der Chaos Computer Club hat ja im Vorfeld da versucht, über eine einstweilige Verfügung den Einsatz erstmal verbieten zu lassen, was dann vom Staatsgerichtshof gescheitert ist, weil er sich nicht zuständig gefühlt hat. Also es war keine wirkliche Sachentscheidung zu der Thematik. Daraufhin gab es dann auch von Seiten des Chaos Computer Clubs einen Aufruf, Wahlbeobachtung zu machen, der auch zahlreiche Wahlbeobachter, teils vom CCC, teils nicht vom CCC, gefolgt sind. Und wir haben da einige Sachen festgestellt, die krass gegen die Einsatzvorschriften der Wahlcomputer verstoßen haben. Und daraufhin wurden dann nach der Wahl Wahleinsprüche eingelegt.
Genau, also wir haben in den 10 oder 12 Wahlkommunen, wo die Wahlcomputer eingesetzt worden sind, Wahlbeobachtung gemacht. Wir haben als Teams immer vor Ort gewesen, vor der Wahl, morgens um 6 Uhr, haben den Aufbau beobachtet, die Übergabe der Geräte, wollten eigentlich reinschauen in die Wahllokale, wollten uns, glaube ich, von der, wie nennt sich das, da gibt es so einen speziellen Paragraph mit der Urne.
Die leere Urne, ja, den Paragraphen müssen Sie jetzt aussuchen. Genau.
Also es geht tendenziell um diese leere Urne, um die Sache, dass man...
Man versichert sich halt im Vorfeld, dass sozusagen keine Stimme schon in der Urne liegt, bevor die Wahl losgeht. Was halt bei einer analogen Geschichte, also bei Papier und Zettel so ist, ich mache sozusagen den Deckel auf von dieser Wahlmülltonne, die es ja immer gibt, und schaue rein. Und bei Computern ist das halt so eine etwas andere Sache.
Genau. So, zusammenfassend haben wir dann über den Tag die Wahl beobachtet, die ganzen Wahlvorgänge, haben so ein bisschen festgestellt, wer damit zurechtkommt, junge Leute, ältere Leute, dass dann ein gravierender Unterschied ist. Und abends wollten wir nach Schließen der Wahllokale in den Wahllokalen eigentlich drin bleiben und wollten dann die Auswertung, also diesen Ausdruck von diesem Wahlergebnis sehen.
Richtig, was leider auch nicht in jedem Fall möglich war. Also ich selbst wurde auch um 18 Uhr rausgeschickt und durfte dann irgendwie 5 Minuten später zwar wieder rein, aber die Wahlleiter dort bestanden unbedingt darauf, die Tür mal zu schließen.
Genau. So, und dann von der Historie gesehen war ja, glaube ich, dann 2 Wochen später eine Stichwahl in Langen, wo es um die Bürgermeisterwahl ging. Da war eine Idee von dir umgesetzt worden, dass du eine Statistik geführt hast. Vielleicht magst du da nochmal ein bisschen berichten.
Also ich habe zusammen mit Freiwilligen haben wir eine komplette Wahlstatistik gemacht. Das heißt, wir haben erfasst, wie lange brauchen verschiedene Altersgruppen für die Abgabe der Stimme. Das war also eine Bürgermeister-Stichwahl. Das ist der einfachste Wahlfall, den es gibt in Deutschland. Das heißt, ich habe 2 Kandidaten, eine Stimme. Das heißt, ich kann halt nur... Also, eine A- oder B-Entscheidung, wenn ich jetzt nicht ungültig wählen möchte. Und das sollte also eigentlich eine Sache von wenigen Sekunden sein. Teilweise hat es aber an den Wahlcomputern, die wir da beobachtet haben, sehr lange gedauert und teilweise haben die Leute es auch bei einer so einfachen Wahl nicht geschafft. Wir haben das Ganze dann versucht, statistisch zu erfassen, indem wir also die Personen jeweils nach Alter charakterisiert haben, nach Geschlecht und wie lange sie für die Abgabe gebraucht haben und ob sie bestimmte Probleme hatten, wie zum Beispiel Abgabe nicht möglich oder so weiter. Und da hat sich halt gezeigt, dass Ältere signifikant mehr Probleme mit Wahlcomputern haben, genauso auch körperlich Behinderte haben Probleme bei der Stimmabgabe. Jetzt muss man natürlich sehen, dass das auch bei Papier- und Stiftwahl so ist, dass Ältere länger für die Wahl brauchen wahrscheinlich.
Also diese Ergebnisse wirst du, glaube ich, uns am Sonntag in deinem Vortrag eventuell präsentieren.
Müssen wir mal schauen, ja.
Müssen wir mal schauen, genau. Dann gehen wir mal thematisch weiter. Also die Landtagswahl, also das war ja im Prinzip jetzt vorher gerade gesprochen, die Stichtagswahl. Wir reden ja von der eigentlichen Landtagswahl. Das Parlament hat sich irgendwann zusammengefunden, glaube ich, im April war es gewesen. Und da ist eigentlich der nächste Schritt passiert, nämlich das Parlament hat irgendwie einen Wahlausschuss oder beziehungsweise das Wahlgericht gegründet.
Kannst du mal also das Parlament, also jedes Parlament in Deutschland hat auch einen Beschwerdeausschuss für Wahlen, also der Wahleinsprüche behandelt. Das nennt sich in Hessen jetzt Wahlprüfungsgericht, ist aber im Prinzip genauso ein Landtagsausschuss. Man muss aber beachten, dass da auch noch der Vorsitzende vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof drin sitzt und der Vorsitzende vom Oberlandesgericht Frankfurt, zusammen mit 3 Abgeordneten vom Landtag und die entscheiden dann in erster Instanz die Wahleinsprüche von Bürgern. Ja.
Das heißt also im Prinzip gegen die Hessenwahl konnte man nicht klagen, sondern man konnte nur bei diesem Wahlgericht Einspruch erheben gegen die Wahl, wobei dieses Wahlgericht halt eben erst zusammengetroffen ist, nachdem das Parlament sich konstituiert hat, also gefunden hatte. Jetzt ist das Entscheidende, dass dieses Wahlgericht, also diese Konstituierung des Landtags war im April gewesen, jetzt im August auf einmal einen Beschluss veröffentlicht hat. Und zwar ganz still und heimlich am 15. August. Und über die Presseticker ging das Ganze, glaube ich, so erst so am 27. August.
Ja, also das war so eine urdemokratische Geschichte, dass also die sämtliche Wahleinsprüche, die zur Landtagswahl eingelegt wurden, von denen manche auch in meinen Augen jetzt eher,
ja, aber einige Einsprüche haben ja
genau aber das. Aber andere umfasst. Einsprüche waren also durchaus auch die Einsprüche, die halt aufgrund der Beobachtung stattgefunden haben, waren also sehr detailliert und diese ganzen Einsprüche wurden als offensichtlich unbegründet abgewiesen.
Genau. Und jetzt ist das Entscheidende, dass also aus meiner Sicht finde ich das unglaublich, dass das Wahlgericht eine Pressemitteilung rausgibt am 15. August auf keinem Presseticker, also über den DPA-Ticker ist das Ganze wohl gelaufen, aber im Prinzip, es gibt keine Webseite von diesem Wahlgericht, es ist nicht veröffentlicht worden. Erst über diese DPA-Meldung haben die Zeitung reagiert, haben was gemacht, wir haben diesen Wahlbericht angefordert, er liegt uns vor, wir haben ihn auf wahlcomputer.ccc.de veröffentlicht, da kann man das nachlesen. Wie geht's jetzt weiter? Ich glaube, jetzt
kann man... Also jetzt, wo man diese Ablehnung vom Wahlprüfungsgericht hat, also von dem Landtagsausschuss, jetzt kann man vor einem richtigen Gericht sozusagen, also vom Hessischen Staatsgerichtshof, was das oberste Verwaltungsgericht in Hessen ist, klagen und hat da dann halt auch wahrscheinlich die Möglichkeit auf Erfolg, weil man muss das auch etwas relativiert sehen, dass diese Wahleinsprüche, die da eingereicht werden, egal bei welchem Parlament, wurden noch nie positiv irgendwie beschieden, weil das eigentlich immer in der ersten Instanz erstmal abgelehnt wird. Also das sind ja die Parlamentarier, die über sich selbst sozusagen entscheiden dürfen. Ja.
Klagen kann aber im Prinzip jetzt nur jemand, der Einspruch erhoben hatte gegen die Wahl. Das heißt, einer von diesen 19 Kandidaten kann dagegen klagen. Und da müssen wir jetzt halt sagen, okay, hier endet die Historie, weil an dem Zeitpunkt sind wir und mehr können wir dazu nicht sagen, außer dass...
Ja, es ist noch sehr interessant, was das Wahlprüfungsgericht festgestellt hat, weil das sind halt einige Sachen, die es auch entschieden hat, wie zum Beispiel die Geschichte, dass man auch vor 8 Uhr ins Wahllokal darf als Wahlbeobachter, dass also die Öffentlichkeit nicht nur von 8 bis 18 Uhr ist, dass man die leere Urne auch bei Wahlcomputern beobachten darf, dass man auch nach 18 Uhr noch drin sein darf. Das steht alles in diesem Beschluss drin, was schon mal sehr positiv ist, weil normalerweise werden so Einsprüche einfach kommentarlos abgelehnt. In dem Fall haben sie sogar viele unserer kritisierten Punkte aufgegriffen, als offensichtliche Fehler festgestellt und dann auch entsprechend da die Gesetze nochmal ganz klar dargelegt. Das heißt, sollte es wieder zu Wahlbeobachtungen kommen müssen, muss man sagen, haben wir jetzt die Möglichkeit, da auch mit einem ziemlich deutlichen Urteil diese Rechte klar zu machen.
Gut, dann nehmen wir das mal so als Schlusssatz hin, weil unsere Sendung ist jetzt zu Ende und ich bedanke mich bei allen Zuhörern und ich sage von meiner Seite schon mal jetzt Tschüss. Ich glaube, Lars, wir haben noch ein Special-Event, einen Geburtstagsgruß.
Genau, wenn wir den jetzt noch irgendwie reinkriegen, dann kriegen wir den jetzt in diesem Moment.
Dann sagt ihr schon mal auch Tschüss.
Ja, vielen Dank, tschüss. Auf Wiedersehen.
Genau, das war auf jeden Fall die Sendung Cerada vom September. Ja, habe ich jetzt einen Geburtstagsgruß?
Ja, wir haben Geburtstagsgruß. Ja! Nehmen wir uns ins Radio!
Ihr seid schon im Radio.
Ach, wir sind im Radio. Waren wir vorhin schon im Radio?
Nein.
Aber ihr habt jetzt... wir haben einen Geburtstagsgruß an Blubber nachträglich. Der hatte am Montag ungefähr Radio, Geburtstag.
Radio Darmstadt.